Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. 4 Wochen ist es her, dass ich diese Anmoderation für euch ausgesprochen habe. Unsere Winterpause ist damit vorbei und ich freue mich wirklich riesig, ihn endlich wieder sehen zu können, denn 4 Wochen haben wir beide uns jetzt auch nicht gesehen. Er war jetzt leider richtig fetzenkrank. Er ist heute auch mit am Start und ist noch nicht komplett so 100% fit. Deswegen bin ich happy, dass er überhaupt da ist. Björn, hi, wie geht's dir?
Was geht? Ey, es ist so schön, wieder deine Stimme zu hören, wieder hier vor der Community reden zu können, reden zu dürfen. Ja, sehr, sehr verspätetes frohes neues Jahr von mir. Ich bin jetzt dieser unangenehme Typ, der sagt, darf man es eigentlich noch sagen?
Aber ich glaube,
man darf es vor allem deswegen sagen, weil ich einfach nicht da war. Keiner hat mich gesehen, keiner hat irgendwas von mir gehört. Wir haben gerade vor dem Podcast drüber geredet. Wir waren bei dem Magic Event in München. Genau als Orlando Magic da kam und so ein Public Viewing gemacht haben. Und cooles Event für uns, weil wir beide waren auch das allererste Mal im Fernsehen zusammen.
Stimmt.
Das war ein sehr großer Moment für uns. Shoutout nochmal an ProSieben, dass sie uns da interviewt haben. Und danach habe ich dir gerade erzählt, ab diesem Zeitpunkt, ich bin ins Hotel angekommen und es fing an mit Schüttelfrost, mit Fieber, mit Husten. Und das ganze Ding ging jetzt über 3 Wochen, fast 4 Wochen mittlerweile. Mhm. Das war eine der härtesten Grippen meines Lebens auf jeden Fall. Und ich bin überhaupt froh, dass ich jetzt hier gerade sitzen kann und ein bisschen reden kann. Und wir haben heute einen geilen Pod trotzdem für euch da, Leute. Wir haben All-Star heute mit dabei. Wir gehen alle All-Stars durch. Wir reden nochmal über das Format. Also es wird trotzdem ein sehr, sehr geiler Pod. Aber wie Max schon gesagt hat, das ist meine erste Aufnahme seit über 4 Wochen. Und ich komme gerade erst zurück. Und ja, wir müssen ein bisschen langsam machen, aber es wird trotzdem ein geiler Pod.
Genau, also er ist noch ein bisschen angeschlagen, deswegen, wenn mein Redeanteil heute vielleicht ein bisschen größer sein sollte.
Das könnte dann sein.
Es ist witzig, wir haben nach dem Orlando Magic Event haben wir gar keinen Pod mehr aufgenommen, gell? Deswegen, wir haben da gar nicht drüber geredet. Also es war so ein cooles Event. Björn und ich, wie gesagt, waren das erste Mal im Fernsehen und es war halt dann auch am Ende, dass die Magic dieses Spiel noch gekippt haben. Und dann am Ende war dann nur noch, sage ich mal, der harte Kern da, weil das war dann irgendwann auch schon so 11:30 oder 12. Und am nächsten Tag war ja ganz normal, mussten die meisten arbeiten, ne? Und Tristan hat am Ende dann noch diesen Dreier getroffen, das weiß ich auch. Cole Anthony hat dann, glaube ich, übers Backboard, gell? War es, glaube ich,
ja,
genau.
Ja, Layup, diesen, genau.
Genau, und dann war das natürlich super, super geil. Also dieses Event generell, wir hoffen, dass es vielleicht nochmal irgendwie im März stattfinden kann. Das Problem war, es gab einen Foodtruck, der stand aber draußen und du hast deine Jacke halt abgegeben. Und wir alle, muss man sagen, auch ich bin froh, dass ich nicht krank geworden bin. Wir waren halt so naiv und haben uns da draußen hingestellt bei, keine Ahnung, 0 Grad im T-Shirt und haben halt gewartet, bis wir unsere Burger bekommen. Eigentlich hätte man die Jacke holen müssen, ne? Sagen, wir gehen jetzt raus, holen das Essen und gehen dann wieder rein. Aber wir natürlich alle, und sagen wir mal so, unsere Mütter hätten uns auf jeden Fall geschimpft, hätten gesagt, ey, was ist los mit dir? Also, und habe ich dir nichts beigebracht in deinem Leben? Ja, und dann hat es Björn leider erwischt, Mann.
Ja, bei mir war es nicht nur das, sondern ich war auch noch zweimal wegen was anderem draußen, weil ich jeweils lange auf ein Uber gewartet habe. Weil ich einmal für andere Leute Uber bestellt habe und dann noch einmal für mich. Und da war es jedes Mal so, dass der Uber angezeigt hat, irgendwie ich bin in 3 Minuten da oder so und dann bin ich halt schon raus. Vor allem beim ersten Mal bin ich auch ohne Jacke raus, wollte da einfach mit den Leuten warten. Und dann kam der halt irgendwie 10 Minuten nicht. Und es war halt wirklich, ich glaube, an dem Tag in München 0 Grad oder auf jeden Fall sehr, sehr kalt. Und da habe ich es mir auf jeden Fall geholt. Ja, und dann Katastrophe. Also ich war dann ja auch im Urlaub, haben ja auch ein paar vielleicht mitbekommen, 10 Tage Teneriffa. Und von den 10 Tagen war ich 4 Tage draußen und die anderen 6 Tage nur im Hotelbett gelegen. Also es war schon heavy, einfach wirklich. Ich bin normalerweise, also ich kann schon eine Erkältung ab und ich recover auch relativ schnell von Erkältungen. Aber sowas hatte ich echt lange, lange nicht mehr. Und ich weiß aber, dass viele Leute dieses Jahr mit einer sehr aggressiven Grippe zu kämpfen haben. Deswegen auch mal gute Besserung an alle, die es vielleicht durchgemacht haben oder noch da drin stecken. Es war schon sehr, sehr ätzend dieses Jahr, muss man sagen.
Weißt du schon, wann du jetzt wieder weitermachst mit KBJ-Show? Ich glaube, morgen hast du angepeilt, oder? Packst du das schon?
Ja, das weiß ich noch nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie jetzt dieses Recording hier von uns läuft. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich hatte den Mittwoch einfach so ein bisschen willkürlich gewählt, dachte, da wird's mir wieder besser gehen. Dann habe ich gestern die Spiele gecheckt und habe gemerkt, alle Spiele da sind Ass. Ja. Also die lohnen sich gar nicht zum Zurückkommen. Ja. Ich denke im Moment eher Donnerstag oder Freitag, weil da sind geile Spiele. dann habe ich auch noch mal ein bisschen mehr Zeit, mich zu recovern. Und ich denke, da bin ich dann wieder da.
Ja, okay. Also haltet da die Augen offen, wenn er wieder am Start ist. Übrigens, denkt dran, wir müssen den Patreon-Pod diese Woche ein bisschen früher aufnehmen, weil ich am Freitag nicht da bin. Es tut mir mega leid.
Na, kriegen wir hin. Kriegen wir hin.
Da machen wir vielleicht dann dieses Mal ein bisschen eine kürzere Episode und nicht wie, also bevor wir in den Urlaub gegangen sind, die Patreon-Pods sind ja teilweise auch eskaliert mit 70, 80 Fragen und dann immer auch so irgendwie Stunde 20, eineinhalb Stunden. Aber jetzt, wenn jemand krank ist, dann... Ich habe ja auch vor ein paar Wochen den Fehler gemacht. Weißt du noch, ich habe mit dir aufgenommen und dann am nächsten Tag hatte ich keine Stimme mehr. Habe ich mir auch gedacht, ey, also wir beide sind halt immer zu krass mit, wir wollen durchziehen, aber manchmal muss man auch einfach auf den Körper hören und sagen, hey, jetzt... Und man muss ja sagen, wir machen jetzt hier nicht Load-Management wie Zion oder Joel Embiid oder Kawhi Leonard oder so. Also das ist schon, das ist, wir sind zum Großteil ja schon wirklich immer da. Okay, dann würde ich sagen, Starting Five, hast du Bock?
Gerne. Starten
wir rein?
Ja, ja, okay. Voll.
Ich habe heute echt ganz coole, entspannte Fragen mitgebracht. Da könnt ihr natürlich auch gerne mitmachen. Und die erste Frage ist so eine Ja- oder Nein-Frage. Und zwar, welche Spieler werden noch vor der Trade-Deadline getradet? Ich sag dir die Spieler. Und du sagst einfach nur ja oder nein. Okay, einfach nur was dein. Wenn du möchtest, kannst du natürlich gerne dazu ergänzen, warum du denkst ja oder nein.
Yeah.
Dann fangen wir mal an mit, du warst jetzt 3 Wochen raus, aber vielleicht hast du mitbekommen, dass Zach LaVine in letzter Zeit gerade gut am Abgehen ist.
Ja, habe ich gehört.
Zach LaVine, Trade, ja oder nein? Vor der Trade-Deadline.
Spannend. Also sein Wert ist auf jeden Fall mal wieder endlich höher gegangen als die letzten Jahre. Die Bulls sind aber halt auch wirklich so ein Team, die auch gerne mal sagen, ey, wir sind echt zufrieden hier mit unserem Mittelmaß, wir haben Publikumsdraw, wir haben irgendwie ein junges, cooles Team. Ich glaube, das stört die Bulls nicht wirklich. Hauptsache, sie sind so ungefähr, weißt du, so ein bisschen kompetitiv, aber nicht zu viel. Aber nachdem der Wert jetzt so hoch ist und er echt schon lange eigentlich auf einem Trade-Block stand, ich sag mal ja.
Okay, ja, ich habe tatsächlich auch genau die gleiche Einschätzung wie du. Die Bulls sind dann immer so, ach, ist doch gerade eigentlich gar nicht alles so schlecht. Das ist genau. So, wie wenn du das ganze Jahr über in der Mathe, in Mathe hast du eine 5 und dann schreibst du mal eine 3 und sagst so, ach, so schlecht
eigentlich bin ich ja gut in Mathe.
Ja, ey, eigentlich bin ich ja gut in Mathe.
Das ist so ein witziger Moment, der ist mir für immer im Kopf geblieben. Ich war richtig cool mit meinem Chemielehrer. Es war ein wirklich cooler Typ, aber so mein letztes Jahr Chemie war, glaube ich, 10. Klasse oder 11. Klasse, weiß ich nicht mehr. Und danach musste ich es abwählen und dann gab es einen Moment aber, wo ich so fast durchgefallen wäre wegen Chemie. Und dann musste ich halt mega powern. Ne? Ich musste richtig viel lernen, musste ein Referat halten und so weiter. Und dann hat mir dieses Thema mega Bock gemacht. Und dann weiß ich noch, wie ich ein gutes Referat abgeliefert habe. Und der Lehrer, wie gesagt, der war auch cool mit mir so. Und dann haben wir so ein bisschen geredet. Und dann meinte ich so, ja, wissen Sie, ich habe mir das jetzt echt überlegt, vielleicht nehme ich doch sogar Grundkurs Chemie. Und ich schwör's dir, sein Gesicht ist so runtergefallen, der hat mich angeguckt, so bitte mach's nicht. Ja, ich mag dich echt, aber bitte mach's nicht. Ja. Und das ist mir so in den Kopf eingebrannt bis heute, so ey bitte, du denkst, du bist gut, aber du bist es wirklich nicht. Mach mal lieber nicht.
Ja. Das ist echt ein super Vergleich, den man zu vielen Situationen in der NBA ziehen kann.
Ja.
Ja, okay. Ah ja. Chemie habe ich auch tatsächlich Glück gehabt, dass meine Lehrerin mich sehr, sehr mochte, weil ansonsten wäre das auf jeden Fall mit der 3 da damals nichts geworden, wenn die mir nicht mündlich immer gefühlt einfach immer eine 2 geschenkt hat. Also die hat mich eigentlich durch das Jahr gecarried. Okay, Jimmy Butler. Hast du vielleicht auch ein bisschen mitbekommen, dieses Hin und Her, das Gespräch mit Pat Riley. Jetzt gerade eben ist er wieder zurück. Was glaubst du, gibt es noch diesen Jimmy Butler Trade oder nicht?
Ja, ist auch schwierig, weil ich schätze mal, viele Teams werden versuchen, die Heat zu lowballen im Moment. Die werden einfach versuchen, den Preis richtig runterzudrücken, weil es halt überall heißt so, ja, Jimmy will weg, Jimmy wird sich nicht einig mit Pat Riley. Und das ist natürlich mega scheiße, wenn du die Heat bist für deine Verhandlungsposition, weil die anderen Teams sagen, ja, du musst ja eh abgeben. Ja. Also so wie es im Moment läuft, ich sage auch ja, aber ich glaube, der Preis für die Heat wird nicht so geil.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das riesengroße Problem. Deswegen bin ich fast dazu geneigt, dann doch zu sagen, dass es vielleicht nein ist, weil ich aktuell niemanden sehe, der diesen Preis für Jimmy Butler zahlt. Das große Problem ist halt auch dieser Vertrag, der ja fast immer bedeutet, du musst halt 2, 3 Spieler abgeben oder sogar 4, je nachdem, was du halt auch für Verträge hast. Deswegen, Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Jimmy Butler, Pat Riley und die Heat in so einer Sackgasse feststecken, und da wird keiner glücklich rausgehen. Das heißt, Jimmy Butler muss da verrotten die nächsten Monate,
yeah,
und die Heat kriegen irgendwie keinen Gegenwert. Deswegen sage ich tatsächlich mal, mein Bauchgefühl sagt aktuell nein. Außer, dass vielleicht die Phoenix Suns es irgendwie hinkriegen, Bradley Beal zu überzeugen. Hey, verpiss dich mal, wir wollen dich hier nicht mehr. Verzicht mal auf deine No-Trade-Clause. Ich sag mal nein bei Jimmy Butler, aber ist auch bloß so ein Gefühl. Okay, Cameron Johnson bei den Brooklyn Nets.
Ja, das ist spannend.
Die Nets sind gerade eben so ein bisschen, wir tanken mal ziemlich offensichtlich gefühlt. Aber ach, Cameron Johnson.
Hätte ich ja nie erwartet vor der Saison.
Ja, die haben ja
das denn kommen sehen.
In welchem Spiel haben die zuletzt plus 70 Punkte gescored? Ich glaube, gegen die Clippers oder sowas.
Ja, also, waren das die Nets, die mit 59 gegen irgendwen verloren haben?
Das habe ich heute
noch in einem Podcast aufgeschnappt.
Ja, genau. Deswegen Cameron Johnson, was denkst du? Dennis ist ja schon weg, Dorian Finney-Smith wurde ja schon getradet. Jetzt ist eigentlich nur noch Claxton und Cameron Johnson, die beiden sind ja, die passen ja eigentlich nicht in den Tanking-Plan, sagen wir es mal so.
Ja, ja, klar. Hast du den Vertrag vor dir, sonst rufe ich ihn mir mal schnell auf. Weil es geht mir jetzt ein bisschen darum, wie lange der noch läuft.
Ich glaube, der hat schon noch Vertrag und der Vertrag ist, glaube ich, auch ganz okay von Cameron Johnson.
Ja, 4 Jahre 95 Millionen. Also das ist auf jeden Fall okay. Ich sehe nur nicht, wie lange er noch läuft. Lass mich mal kurz gucken. Der läuft bis 27. Okay, 2027. Ja. Okay. Das Interessante bei Cam Johnson finde ich immer, der ist immer älter, als du denkst. Ich denke immer, Cam Johnson ist so 24, 25, der ist aber 28 Jahre alt.
Ja.
Das heißt, du bist minimal unter Zugzwang, ihn schon zu traden, weil halt irgendwann kannst du dann auch vom anderen Team sagen, ja okay, irgendwann werden die Leistungen vielleicht schlechter über die nächsten Jahre. Jetzt nicht in den nächsten 1-2, aber vielleicht in den nächsten 3-4. Ich gehe hier jetzt mal under. Ich sag hier, die brauchen nicht unbedingt dieses Jahr schon traden. Wenn das richtige Angebot kommt, nehmen sie es. Wenn nicht, dann warten sie halt noch bis zum Sommer oder bis zur nächsten Trade-Deadline. Der ist nächstes Jahr immer noch 29. Der Vertrag altert sogar gut, weil der absteigend ist im nächsten Jahr. Also da verdient er nur noch 20 Millionen. Ich sag mal nein.
Ja, ist tatsächlich auch mein Gefühl, weil ich glaube, man hat jetzt mit Dennis und Dorian Finney-Smith schon zwei Säulen abgegeben, die für dich halt wichtig waren, überhaupt so gut dazustehen. Und ich denke, dass es jetzt tatsächlich reichen wird, um ja da unten mit dabei zu sein. Du wirst eh nicht schlechter werden als die Wizards. Das schafft niemand. Und auf der anderen Seite, tut mir leid, Wizards-Fans. Ich weiß, wir haben ja einen Wizards-Fan. Ja, wie heißt der nochmal? Wizards-Fan and cry every game? Ich glaube, das
ist
sein...
Proud Wizards-Fan genau. And cry every game, ja.
Genau, richtig. Deswegen bin ich bei Björn. Ich glaube auch, dass Cameron Johnson noch bei den Nets bleibt und dann eher in der nächsten Saison oder in der Offseason getradet wird. Okay, ich habe ihn mal mit reingeworfen, weil er auch eben ein Thema war wegen seiner No-Trade-Clause und Jimmy Butler, Bradley Beal. Bradley Beal und Nurkic wurden auf die Bank verfrachtet. Nurkic ist mittlerweile gar nicht mehr in der Rotation. Man hat mittlerweile sogar getradet. Glaubst du, es gibt noch irgendwie, also generell könnte man eigentlich sagen, gibt es bei den Suns noch irgendwie einen Trade? Bradley Beal habe ich jetzt als Namen aufgeschrieben, aber kann auch jeder andere sein.
Ja, also die Hoffnung der Suns schwindet erstmal krass, ne? Weil wenn das so weitergeht mit der Mannschaft, die gewinnen ja auch nicht.
Nee.
Also das sieht nicht gut aus allgemein gerade, der Verlauf. Würde mich nicht wundern, wenn wir vielleicht im Sommer schon wieder den nächsten Aufbruch haben und KD ist schon wieder beim nächsten Team.
In Houston.
In Houston möglicherweise.
Ja.
Ja. Bradley Beal. Ja, ich finde es halt, also nein, weil für wen? Also kein Team der NBA will Bradley Beal haben. Schon gar nicht mit dem Vertrag. Und er ist ja auch kein Spieler, der dir großen Mehrwert liefert. Wir werden da gleich bei den All-Stars drüber reden. Die NBA ist so stacked mittlerweile. Es gibt eine Million Spiel, nicht eine Million, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt so viele Spieler, die besser sind als Bradley Beal, jünger sind als Bradley Beal, viel mehr Defense spielen als Bradley Beal. Warum sollte ich mir den holen mit so abartig hohen Vertragszahlen? Würde ich mir niemals ins Haus holen. Warum denn? Also ja, wir haben ja schon vor ein paar Jahren damals gesagt, als er den Vertrag unterschrieben hat, weiß ich genau, wie wir alle gesagt haben, ey, das ist der schlechteste Vertrag der NBA-Geschichte. So viel Geld, eine Non-Trade-Clause. Warum hat Washington das gemacht? Aber deswegen steht Washington auch das millionste Mal in unserem Leben an der 15 in der Eastern Conference und kommt da auch nicht weg. Nee, ich sag nein.
Ja, bin ich auch bei dir. Ich glaube, niemand holt sich diesen Vertrag ins Haus. Und ich glaube auch nicht, dass Bradley Beal auf seine No-Trade-Clause verzichtet. Und selbst wenn er es tun würde, dann sehe ich auch ehrlich gesagt einfach kein Team, das jetzt irgendwie Ambitionen hat, Bradley Beal sich zu holen. Okay, ich glaube, die nächsten beiden, die sind ein bisschen leichter zu beantworten. Das sind dann noch die letzten. Jonas Valanciunas von den Wizards.
Oh, hey, würde ich so gerne befreit sehen. Ja. Würde ich so gerne bei einem anderen Team sehen. Ich sage einfach ja aus reiner Hoffnung.
Ja, ich glaube auch, dass Valanciunas auf jeden Fall noch getradet wird. Und Brandon Ingram, das ist gerade irgendwie ein bisschen ruhiger geworden bei den Pelicans. Der hat einen auslaufenden Vertrag, das kann ich dir sagen. Als letztes Vertragsjahr, das heißt rein theoretisch, also Brandon Ingram und die Pelicans konnten sich, glaube ich, auf keine Verlängerung einigen. Das ist mein letzter Infostand. Das bedeutet, man würde ihn halt im Sommer ohne Gegenwert gehen lassen. Also wenn er woanders hingeht. Deswegen ist die Frage, Brandon Ingram, denkst du, dass es da noch einen Trade gibt bei den Pelicans?
Ja, ist halt fast schon eine ähnliche Situation, wie wir es gerade mit Beal hatten. Oder vor allem Zach LaVine ist eigentlich ein guter Vergleich zu früher. Du hast diesen Spieler, der dir Zahlen auflegt, aber keiner will ihn, weil er halt relativ eindimensional ist in dem, was er dir gibt. Das ist kein Disrespect gegen Ingram oder LaVine oder sonst irgendwen. Das sind herausragende individuelle Scorer. Aber sie machen dein Team halt meistens nicht wirklich besser. Und das Gleiche haben wir bei Ingram gesehen, die letzten ein, zwei Jahre, wo er auf dem Trade-Block war. Ich finde es auch hier wahnsinnig schwer. Also welches Team will oder braucht einen Brandon Ingram? Also ich finde, mittlerweile sind eigentlich fast alle Teams, selbst durch Drafts und einfach durch ihr Inhouse-Spielermaterial, so gut, dass sie jetzt nicht unbedingt Ingram brauchen in der Rolle. Außer dir fällt jetzt ein guter Fit ein. Ich würde tatsächlich sagen, ich glaube, die Pelicans wollen ihn weiter loswerden, aber ich glaube nicht, dass sich ein anderes Team finden
Abnehmer.
Wird. Abnehmer. Ja. Ja, ein Abnehmer, ja. Genau. Ich war bei Suter im Englischen und mir kam Abnehmer nicht. Ja, danke.
Okay, ich kann es gar nicht einschätzen. Also Brandon Ingram ist jetzt natürlich in der Saison auch nicht gerade eben super aktiv gewesen, muss man auch dazu sagen. Also kann sich jetzt halt nicht präsentieren wie ein Zach LaVine. Deswegen, genau wie du, ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand unbedingt Brandon Ingram haben möchte. Und vor allen Dingen, die beiden müssen sich ja dann auch einig darüber sein, dass Brandon Ingram ja über die Zukunft hinaus bei denen bleibt. Sonst tradest du ja nicht für den Spieler, der im auslaufenden Vertrag feststeckt. Irgendwie aktuell mein Gefühl sagt nein, auch wenn es eigentlich gegen die Logik der NBA-Teams und GMs sprechen würde, weil ein Spieler, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, einfach so gehen zu lassen. Deswegen, aber mein Gefühl sagt auch nein. Also deswegen, schauen wir einfach aber mal.
Kann ich dazu dann eine Frage stellen? Weil ich glaube, deine Meinung bei Jimmy war, hast du gesagt, sie traden ihn nicht.
Ja.
Ja, ist es bei Jimmy aber nicht auch so, dass der Vertrag ausläuft und die sich nicht einigen? Das heißt, er geht ja da auch komplett ohne Gegenwert dann weg.
Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir das mal wieder erleben werden, dass Spieler, dass sie die Spieler nicht losbekommen, dass es einfach keinen Markt gibt oder dass der Preis, den man anfragt, zu hoch ist. Weil Pat Riley ist ein Sturkopf. Jeder hat das nochmal bestätigt, auch Shaq hat ja selber gesagt, ich bin auch ein Sturkopf, aber der Typ, dass er nicht gesagt hat, der ist nicht normal. Und ich glaube, dass du Pat Riley einfach nicht über den Tisch ziehen kannst. Der sagt dann lieber, verrecke ich, bevor ich jetzt Jimmy Butler hier für irgendeine Gurke hergebe. Deswegen tatsächlich, ja, du weißt, normalerweise sage ich immer, auslaufender Vertrag, so ein Spieler muss getradet werden. Aber ich glaube, bei Jimmy Butler wird es ganz schwierig und bei Brandon Ingram, da muss halt schon ein anderes Team dann sagen, mir fällt gerade eben wirklich keins ein, wo ich sage, Brandon Ingram passt da gut hin. Vielleicht, aber warum? Was wollen die Pistons mit Brandon Ingram? Ich überlege gerade, irgendwie so Teams, die noch keinen so richtig krass guten Flügelspieler haben. Die haben jetzt aktuell Tobias Harris. Da ist Brandon Ingram natürlich nochmal der wesentlich jüngere Spieler.
Du musst halt mit der heutigen CBA, du musst die halt auch alle zahlen können und du musst vor allem gucken, dass du nicht über die Second Apron kommst.
Ja,
also
genau.
Über die zweite Gehaltsobergrenze, weil sonst bist du halt richtig am Arsch. Und das ist auch ein Faktor, der früher viel weniger beachtet wurde und heutzutage musst du da viel mehr drauf achten, weil die Strafen einfach für diese Gehaltsüberschreitung so viel höher sind als früher.
Ja, okay, das waren die erste Starting-Five-Frage, gleich mal ein bisschen eskaliert, aber ich dachte mir, die ist ganz cool zum Reinkommen, weil euch das natürlich auch interessiert. Die Trade-Deadline ist jetzt gar nicht mehr so weit entfernt und wir schauen mal, ob da noch was passiert. Okay, Frage Nummer 2. Hast du irgendeinen Vorsatz für das neue Jahr 2025, wo du gesagt hast, das möchte ich in diesem Jahr besser umsetzen, das erste Mal umsetzen, konsequenter durchsetzen? Gibt es da irgendwas?
Ja, lass
mich mal. Ich möchte erstmal gesund werden, Vorsatz 225 von Björn. Oder nicht mehr krank werden.
Ja, also natürlich ist Gesundheit und Recovery ist sehr, sehr weit oben, ehrlich gesagt, bei mir. Eine Sache, die ich mir aber echt vorgenommen habe, ist, ich will, ja, kann ich das, ja doch, ich benenne das. Also, ich werde jede zweite Woche in diesem Jahr eine große Wanderung irgendwo machen. Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass Thema Recovery, Thema Gesundheit, ich habe gemerkt, wie gut mir das tut, wenn ich einfach in der Natur bin, so ohne Handy, einfach nur nicht mal 3-4 Stunden, sondern wirklich 6-7-8 Stunden einfach unterwegs sein, auf irgendeinem Berg, in irgendeinem Wald, sonst irgendwo, durch irgendeine Schlucht, und dafür auch wirklich auch mal ein bisschen Zeit investieren. Also ich fahre dann da auch mal 2-3 Stunden in die eine oder in die andere Richtung, teilweise auch in ein anderes Land. Ich habe mir die ganzen Wanderungen schon ausgesucht, die ich machen werde. Und da werde ich einfach einmal alle 2 Wochen, wird es da immer eine Auszeit von mir geben, was ich mir fest vorgenommen habe, wo ich dann meistens an einem Sonntag oder an einem Samstag irgendwo hinfahre und da eine große Wanderung mache, einfach um so ein bisschen wegzukommen vom Internet, von Social Media, und so ein bisschen, ja, zu recovern.
Ja, das ist ein guter Punkt. Denn bei mir ist auch 2025 mentale Gesundheit, Psyche, ganz, ganz oben. Ich habe angefangen aufzuschreiben. Muss ich auch sagen, war ich auch ein bisschen auch nochmal, also ich wollte es sowieso anfangen und habe es auch schon angefangen. Dann habe ich die Wagner-Dokumentation gesehen, habe auch gesehen, dass Mo das macht. So, wenn einfach dich irgendetwas beschäftigt. Also ich schreibe einfach jetzt immer jeden Sonntag. Hast du ja auch im Dann des Jahresplaner mit drinnen. Ja. Ich habe mir dann nochmal so ein Buch, was nochmal ein bisschen expliziter ist, so auf die Psyche, einfach, dass du dir aufschreibst in der Woche, was lief gut, was lief schlecht, so Free Space, weil ich habe gemerkt, dass es mir super hilft, wenn ich meine Gedanken nicht immer nur im Kopf habe und dann so hin und her schiebe, sondern dass ich sie einfach mal wirklich aufschreibe und es steht da. Das tat mir gut, das tut mir nicht gut, das ist gerade eben scheiße, das muss ich irgendwie ändern. Und deswegen tatsächlich, ich habe jahrelang nicht geschrieben, und das hat einen krassen Einfluss auf mich, auf meinen Kopf, auf meine Psyche. Deswegen, ich schreibe gerade viel. Oder wenn auch irgendwie ein Thema ansteht, was mich irgendwie beschäftigt, hocke ich mich am Abend hin, mache ein bisschen Musik an und nehme mir diese 20, 30 Minuten und schreibe das ganz kurz auf. Dann ist das irgendwie viel schöner sortiert in meinem Kopf, als wenn ich einfach nur darüber nachdenke. Dann schiebst du es vielleicht wieder weg, weil dann machst du wieder, scrollst wieder durch irgendeine scheiße TikTok oder Instagram, anstatt dass du dich mal wirklich so diese 20, 30 Minuten darauf konzentrierst. Es kann ja auch was Positives sein. Du kannst auch sagen, hey, diese Woche zum Beispiel, meine Videos liefen mega gut, mein Sport, der Podcast hat Spaß gemacht, auch das mal aufzuschreiben. Also die ganzen schönen Dinge in unserem Leben, die sagt man, ah ja, okay, war schön und das war's dann so. Und dann ist wieder der Fokus auf, ich bin gestresst, das Negative. Und deswegen, was du gerade eben gesagt hast, mit rauskommen, wandern und den Kopf frei bekommen, ich kann es so nachvollziehen, denn unser Leben ist stressig. Nicht nur das von Björn und mir, sondern von uns allen. Auch unter anderem durch das Internet und diese ganzen Eindrücke, die wir einfach bekommen. Genau, deswegen könnt ihr da ja ein bisschen was mitnehmen. Schreibt eure Sachen auf und geht wie Björn wandern. Dann der mentale Ratgeber vom 5. Viertel.
Ja, das ist aber wirklich gut. Und was ich zu deinem Aufschreiben oder Journalen ergänzen will, ich glaube, was viele immer vom Kopf her falsch denken und ich teilweise auch, aber jedes Mal, wenn ich es dann mache, merke ich, nee, es ist genau der gegenteilige Effekt. Man denkt immer, wenn einen irgendwas beschäftigt oder wenn man irgendwas wegschieben will, denkt man immer, ja, aber wenn ich das jetzt aufschreibe, dann muss ich mich ja viel mehr damit auseinandersetzen und dann wird es viel präsenter noch in meinem Kopf, wenn es jetzt was Negatives ist. Der Effekt, der aber danach eintritt, sobald du es aufgeschrieben hast, ist einfach, dass es wie so ein bisschen aus deinem Kopf rausgegangen ist. Das ist fast so ein bisschen, wie wenn du dich einfach mit einem guten Freund über das Thema unterhalten hast und dann hast du so ein bisschen dieses Thema geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. Und genauso, finde ich, funktioniert das, wenn du journalst. Du schreibst es einfach runter und ja, in dem Moment beschäftigst du dich damit, aber danach das ist wie so ein Release. Du bist danach einfach viel relaxter, weil es raus ist.
Ja, total. Also Björn hat da recht. Setzt euch damit auseinander und ihr werdet verstehen, was wir meinen. Okay. Vorsätze 2025. Apropos Probleme. Eine Seite natürlich in meinem Buch, da steht nur drinnen, wie ich die aktuelle Sixers-Saison überstehe. Ja. Wie es mir als Philly-Fan geht. Die nächste Frage ist, würdest du anstelle von Philly die Saison bald abschenken? Und diese Frage meine ich sehr ernst, denn Philly steht bei 15-26, ist nicht mal im Play-In. Und ich lese euch jetzt einfach mal vor, welche Gegner demnächst auf sie zukommen, die nächsten 10 Spiele. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man von diesen 10 Spielen vielleicht 7 oder 8 verliert, ist ziemlich hoch. Du spielst jetzt in Denver, dann spielst du gegen die Cavs, du spielst gegen die Bulls, Lakers, Kings, Denver, Boston, Mavs, Heat und Pistons. Und ich denke mir, wenn man in diesen nächsten 10 Spielen vielleicht nochmal 7, 8 verliert, dann bist du irgendwann, dann stehst du bei 17, 18, 34, 35, irgendwie sowas in dem Dreh. Yeah. Und dann denke ich mir irgendwann so, hey, also, jetzt hast du wieder aus den letzten 10 Spielen, hast du 8 verloren, du hast die letzten 6 verloren. Deswegen die Frage, würdest du anstelle von den Sixers die Saison bald abschenken und sagen, ey, das wird einfach nichts mehr?
Ja, würde ich. Auf jeden Fall, weil, also guck mal, du hast eigentlich ganz wenig Lichtblicke. Du hast einen guten Tyrese Maxey, wobei wir den auch schon besser gesehen haben, aber er muss natürlich unglaublich viel...
Hat 25 Würfe nehmen pro Spiel, weil kein anderer da ist.
Ja, genau. Also er muss halt wahnsinnig viel Verantwortung schultern. Du hast von dem Beat bisher 13 Spiele gesehen. Kannst du auch in die Tonne treten, ehrlich gesagt. Du hast einen Paul George, der überhaupt nicht die Leistungen bringt, die du dir erhofft hast. Jared McCain ist einer deiner wenigen Lichtblicke. Der ist aber raus für die ganze Season. Ich würde es abgeben, ganz ehrlich. Ja. Du kannst doch nichts gewinnen. Haben die Sixers ihren Draftpick? Weißt du das?
Der ist bei OKC und ist Top 6 protected. Also... lohnt sich, wenn er unter die ersten 6 fällt, dann behältst du ihn quasi.
Okay, ja, das lohnt sich halt richtig bei dem Draft jetzt, der auch kommt. Wir wissen ja, wie viel Talent da drin steckt. Ich würde die Saison abschenken, ganz ehrlich.
Ja.
Ich bin da ziemlich rigoros.
Ja, ich bin da mittlerweile auch. Klar, natürlich ist so ein bisschen die Frage, was machst du, wenn Embiid plötzlich wieder da ist und wieder gesund ist, wovon aktuell nicht auszugehen ist, weil Björn hat es gerade gesagt, der hat 13 Spiele gemacht. Paul George wird seinem Max-Contract auch nicht gerecht, auch wenn er jetzt in letzter Zeit mal wieder ein bisschen besser gespielt hat. Aber ja, irgendwann muss Daryl Morey dann vielleicht auch diese harte Entscheidung treffen mit Nick Nurse und dann sagen, keine Ahnung, du kannst ja dann natürlich auch nicht dein, wobei wahrscheinlich Embiid sagt, ach ja, okay, die letzten Spiele nicht spielen, kein Problem, chill ich einfach eine Runde. Yeah. Das ist, ja.
Aber also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich glaube, wir sind hier fast ein bisschen zu freundlich. Wenn Daryl Morey sich trifft mit Nick Nurse, dann sollten die sich einfach nur kurzen Augenkontakt geben, einmal nicken und das war's. Weil jeder sollte eigentlich verstehen, dass die Season over ist. Die sind 7 Spiele hinter den Pistons.
Ja.
Ja, also die sind 4 Spiele hinter den Bulls, die 10. sind. Du bist ja wirklich gerade mehr Brooklyn Nets, als dass du Play-in-Team bist. Mhm. Nee, also sorry, das Ding ist over. Und wie gesagt, der Draft ist ja geil. Weißt du, das ist ja wirklich eine starke Draft-Klasse, die da auf dich zukommt. Und wenn du einen Top 6 Protected Pick hast, ey, da würde ich aber alles dafür tun, dass ich meine Chancen erhöhe, den zu bekommen.
Ja, sehe ich genauso. Möchte noch ganz kurz sagen, Maxey tut mir mega leid. Natürlich ist die Saison von ihm jetzt nicht die effizienteste, aber er muss halt auch eine Verantwortung schultern. Der steht da mit Eric Gordon und Ricky Council und weiß ich nicht wem auf dem Feld. Und ich möchte den allen nicht zu nahe treten, aber das ist halt einfach ein Team, was nicht kompetitiv ist. Okay, du kannst die Standings gleich offen lassen, denn die nächste Frage ist, wenn du auf die Standings schaust, was ist für dich bisher die größte Überraschung der Saison? Das kann was Positives sein, das kann aber auch was Negatives sein. Einfach irgendein Team rauspicken, wo du sagst, hey, das hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so gut dastehen oder dass sie auch so schlecht dastehen.
Ja, also ich muss einmal dazu sagen, ich denke, das wurde jetzt auch hier und da, vielleicht hat es der ein oder andere schon gemerkt, ich habe jetzt wirklich auch in dieser Pause, die ich hatte, so gut wie kein NBA verfolgt, weil zum einen ich sowieso diese Pause nehmen wollte und durch die Krankheit es einfach gar nicht wirklich möglich war, irgendwas viel zu verfolgen. Aber jetzt habe ich natürlich die letzten 1-2 Tage, weil ich wusste, der Pod kommt und so weiter, habe ich mich natürlich schon wieder deutlich mehr mit der NBA befasst. Und was ich wirklich nicht glauben konnte, war, dass die Lakers an der 6 stehen. Mhm. Das hat mich wirklich überrascht. Also klar, wir könnten jetzt das 100. Mal drüber reden, ey, die Rockets sind an der 2, die Grizzlies an der 3, aber das haben wir schon davor immer mal wieder besprochen. Aber ich muss sagen, Lakers an 6 habe ich nicht erwartet. Das ist für mich ein Standing, was deutlich über dem ist, für den jetzigen Zeitpunkt. Und ich weiß nicht mehr, wo die Lakers waren, als ich gegangen bin in meine Pause, aber ich glaube nicht, dass die da ein Playoff-Team waren. also ein Locked-Playoff-Team wie jetzt an der 6. Deswegen, das muss ich sagen, hat mich ziemlich überrascht.
Die Lakers stehen, vor allem die Lakers könnten eigentlich noch viel besser dastehen. Ist, übrigens auch ein Team, wo ich mir fast sicher bin, dass die noch was machen zur Trade-Deadline. Wenn die haben ein riesengroßes Problem und jeder, der die Spiele sich von den Lakers angesehen hat, die sind das drittschlechteste Rebounding-Team in der Liga. Das killt die in so vielen Spielen, dass die einfach am Brett nichts reißen. Also wenn AD da nicht jedes Spiel 15 Rebounds holt, dann stehen die jedes Mal bei irgendwie 40 Rebounds im Schnitt und gewinnen halt die Spiele meistens nicht. Also Lakers auf jeden Fall eine Überraschung. Mhm. Ich find's aber noch überraschender, weil wir beide sie nämlich auch, muss man sagen, wir haben sie ja wirklich komplett zerstört in unserem Power-Ranking. Die Clippers an der 5. Wirklich. Mhm. Also wir beide haben gesagt, die werden nicht mal das Play-In schaffen. Kawhi Leonard ist die ganze Saison raus. James Harden alleine wird's nicht reißen. Ja. Wir haben aber natürlich nicht damit gerechnet, dass Norman Powell eine 20-plus-Punkte-Season spielt.
Das ist der Punkt.
Wir haben nicht damit gerechnet, dass ein Zubats, wenn man vielleicht echt für ihn argumentieren möchte, eine All-Star-würdige Saison spielt. Er spielt super, super stark. Und ich habe mit den Clippers niemals gerechnet, dass sie dastehen. Ja. Wirklich riesengroßen Respekt. Björn hat gerade eben schon gesagt, die Houston Rockets, aber die haben, glaube ich, in den letzten Pods von uns auf jeden Fall schon immer ihr Lob bekommen. Ja. Auch die natürlich, dass die an der 2 stehen. Super, super stark. Wir können ja heute mal schauen, ob da vielleicht sogar ein All-Star mit dabei ist. Aber die Clippers an der 5, es tut mir wirklich leid. Hätte mir das jemand gesagt vor der Saison, hätte ich gesagt, du träumst. Wirklich. Ich hätte dagegen argumentiert mit allem, was ich habe. Und jetzt stehen sie aber eben an der 5 mit 24-18 und haben sogar, es ist bloß ein Spiel Vorsprung vor den Lakers. Aber stehen auf jeden Fall nicht schlechter. Übrigens, das war auch krass, jetzt die letzten Wochen, wo wir nicht da waren, die Brände in Los Angeles, das habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Die Spiele wurden abgesagt, ey, was da abgegangen ist. War auf jeden Fall. Habe ich so in der Form, also klar, natürlich gibt es immer mal wieder solche Naturkatastrophen, aber solche Waldbrände habe ich zumindest. Du bist meistens ein bisschen besser informiert, wenn es um sowas geht in den USA. Aber das war, glaube ich, schon ein Ausmaß, was es so schon lange nicht mehr gab. Vor allen Dingen in Los Angeles nicht.
Genau, würde ich auch sagen. Also es war wohl ein Zusammenspiel einmal mit diesen Bränden allgemein und dann, dass der Wind einfach wohl unglaublich ungünstig stand, sodass das halt ständig diese Glutherde auch in die Wohngegenden quasi getragen wurden und dadurch dann auch so viele Häuser abgefackelt sind. Heavy. Also habe ich natürlich auch mitbekommen, sehr, sehr krasse Bilder natürlich gesehen. Das ist immer so ein bisschen der Fluch und Segen heutzutage von Social Media, weil du siehst halt wirklich alles, ne? Du siehst, wie Leute durch irgendwelche Tunnel fahren und dann plötzlich im Flammenmeer stehen. Du siehst, wie Leute irgendwie aus ihren brennenden Häusern rausrennen und noch versuchen, alles zu retten. Das ist halt schon auch sehr extrem, wie viel man heutzutage aus jeder Perspektive von solchen Unglücken sehen kann. Aber ja, das war heftig und NBA-Spieler abgesagt. JJ Redick hat, glaube ich, sein Haus verloren. Mhm. Muss, glaube ich, bei
Steve
Freunden.
Steve Kerr's Mom hat, glaube ich, auch ihr Haus verloren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also,
das ist schon heavy. Ja. Viele, viele YouTuber wohnen ja auch, englischsprachige YouTuber, wohnen ja auch in den USA, wohnen in L.A. Und da habe ich es auch bei einigen mitbekommen, dass einfach deren ganze Existenz ist abgebrannt. Ja. Das ist schon heftig, muss
das
man sagen.
Das ist wirklich, ja. Okay, gut. Dann die letzte Frage und dann sind wir durch mit der Starting Five. Tatum sagte nach der Niederlage gegen die Atlanta Hawks, wir gehen gerade durch Scheiße. Ich übersetze einfach mal auf Deutsch. Also die Celtics sind gerade eben am Struggeln. Ich habe mir die Frage gestern aufgeschrieben. Natürlich schreibe ich mir diese Frage auf und die hauen die Warriors mit 40 weg, aber die Warriors sind washed. Tut mir leid, Warriors-Fans. Was war jetzt die Frage, die ich stellen wollte? Ach ja, genau, Einige sehen sie jetzt nicht mehr als klaren Top-Favoriten auf den Titel. Genau. Ich habe vor 3 Tagen eine Umfrage gemacht auf Instagram und war wirklich geschockt. Ich habe OKC, die Cavs und die Celtics mit reingeworfen. Und ich glaube, über 60% haben OKC als Favoriten auf den Titel gewählt. Und da würde ich jetzt mal gerne deine Meinung wissen, ob die Leute da ein bisschen Recency-Bias-mäßig vielleicht gerade ein bisschen übertreiben.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt direkt dieses Ranking geben kann, ob OKC oder Celtics, aber warte.
Kein Problem, alles gut.
Ah, Mann, jetzt musst du kurz überbrücken.
Sorry. Ja, Also das Ding ist, die Celtics haben die letzten 16 Spiele 8 verloren und 8 gewonnen. Okay, jetzt haben sie gegen die Warriors gewonnen, das heißt wieder 9-8. Und OKC ist halt einfach in den letzten Wochen, hatte glaube ich bloß eine Niederlage, deswegen. Und dann haben sie jetzt die Cavs weggehauen. Und da ist glaube ich so ein bisschen, deswegen auch Recency Bias mäßig, so ein bisschen der Eindruck entstanden, warte mal, die Celtics sind gar nicht mehr der Top-Favorit, sondern vielleicht OKC. So.
Ja, überleitet. Also ich habe das, ja, danke. Ich habe das schon immer gesagt, dass solche Teams wie die Celtics oder so, mich interessiert da einfach die Regular Season nicht mehr. Also wenn die jetzt gerade im Januar durch einen schlechten Stretch gehen, weißt du, wie egal das ist im April, Mai und Juni, das ist einfach völlig egal. Die haben vom Talent her, von der Defense, vom Shooting her, haben die meiner Meinung nach eins der stärksten Teams, wenn nicht das stärkste Team der NBA. Sie sind nach wie vor ein bisschen dünn, das würde ich immer wieder anmerken. Also mir gefällt eigentlich die Tiefe da von OKC ein bisschen besser. Aber abgesehen davon, ey, die Celtics sind so eine Bank. Niemand will die spielen. Sag mir jetzt, selbst wenn du jetzt wirklich die Celtics nicht magst, sag mir, dass du dein Team gerne in der Playoff-Serie gegen die Celtics hättest.
Nee.
Und dass du deine Chancen magst. Kannst also du mir nicht
will
erzählen.
Ich gerade überhaupt nicht in der Serie gegen die Celtics.
Ja, dein Team steht kurz vor dem Abstieg.
Da mach ich nämlich 3 Wochen Urlaub, wenn so eine Serie ansteht. Da kannst du den Pod solo-mäßig aufnehmen.
Da reicht auch eine Woche, weil das ist ja eh ein Sweep.
Ja, das stimmt. Da reicht auch eine Woche. Ja, drück's mir ruhig rein.
Nee, aber also, sorry, egal ob jetzt gegen die Cavs oder sonst wen, ich habe da ja trotzdem die Celtics als den Favorit. OKC ist vielleicht wirklich das einzige Team, wo ich lange überlegen würde, weil OKC kann halt so gut wie alles von denen matchen. Abgesehen vielleicht von der, ich weiß gar nicht, was das Offensivrating ist von OKC, aber ich würde sagen, in den Playoffs haben wir es ja letztes Jahr gesehen, dass es gar nicht so einfach ist, für sie Offense zu generieren. Abgesehen von Shea, weil sie einfach unglaublich junge und unerfahrene Spieler haben. Das haben wir gesehen, vor allem in der Serie gegen Dallas. Jetzt sind sie dann nochmal ein Jahr älter. Ich mag ihre Tiefe, wie gesagt, ich liebe ihre Defense. Aber selbst da muss ich sagen, ey, gegen die Celtics, ich weiß es nicht, ob sie das gewinnen würden oder nicht. Also ja, we'll see, aber ich mache mir null Sorgen um die Celtics.
Mein Take dazu ist, die Celtics sind immer noch der Top-Favorit. Vielleicht nicht mehr mit diesem ganz großen Abstand wie vor der Saison, aber in einer 7-Spiele-Serie die Celtics zu outscoren bei diesem Stil, den sie halt auch spielen. Und ja, dieser Stil, der muss nicht jedem gefallen und ich finde ihn auch nicht den schönsten, ne? Jede Partie 45 bis 50 Dreier drauf zu schweißen. Mhm. Ne? Aber du tust dir einfach sehr, sehr schwer, das zu matchen. Denn sie haben einfach diese Qualität und sie haben einfach diese brutalen Runs in sich und in Playoff-Serien sind Runs halt einfach mit das A und O. Und wenn die gut reinstarten und drücken dir am Anfang in der ersten Hälfte 20 Dreier ins Gesicht. Okay, 20 Dreier, jetzt vielleicht nicht, das ist ein bisschen krass. Aber so, keine Ahnung, so 15 Dreier, dann ist es einfach, du kannst es halt einfach fast nicht matchen offensiv. Deswegen, die Celtics sind für mich immer noch der Favorit. Ich bin genauso wie Björn der Meinung, das interessiert gerade eben keinen Menschen. Derek White ist gerade eben am struggeln. Jaylen Brown ist gerade eben ein bisschen am struggeln. Porzingis, nach seinem Comeback fittet jetzt noch nicht so perfekt. Deswegen bin ich auch. Aber OKC ist, ich hätte auf jeden Fall krass Bock auf diese Finals-Serie. OKC gegen die Celtics, das würde richtig, richtig Spaß machen. Aber damit ist die Frage beantwortet. Ja, die Celtics sind gerade eben vielleicht ein bisschen am Straucheln, aber nicht so, dass man sagt, ja, jetzt sind aber die Thunder auf jeden Fall der Favorit. Okay, dann sind wir durch mit der Starting Five Community-Frage. Gibt es dann wieder ab nächste Woche, wenn wir auch wieder einen Fragensticker haben, weil der letzte Fragensticker ist, ich glaube, 5 Wochen her oder so. Ja. Deswegen sagen wir trotz allem einmal Danke an alle Patronen, die jetzt halt auch diese 4 Wochen mit dabei geblieben sind, obwohl es jetzt halt keinen Zusatzpod gab. Ab dem Wochenende gibt es den natürlich wieder. Und wir wollen unser Gewinnspiel auflösen, was wir zu Weihnachten gemacht haben. Das sind wir euch noch schuldig. Wir machen dann auch ein extra Post und wir schreiben auch die Gewinner bei Patreon an. Also ihr kriegt dann auf jeden Fall auch noch eine DM. Das heißt, selbst wenn ihr den Pod jetzt nicht hören solltet, dann ist das kein Problem. Genau, ich habe das Ganze vorhin ausgelost. Platz Nummer 3 geht an den One-Hit-Wonder. Ich schreibe euch gleich nach dem Pod. Ausgelost habe ich schon. Platz Nummer 2 geht an den Marcel. Ich muss euch schreiben, weil Marcel gibt es wahrscheinlich mehrere bei uns. Yeah. Und genau, Platz 1, der hat dann das große Paket gewonnen. Das geht an den Daniele. Genau, an euch drei auf jeden Fall. Gratulation. Wir schauen, ob wir das Ganze vielleicht nochmal zu den Playoffs irgendwie wiederholen können. Das war jetzt ja ein relativ großes Gewinnspiel mit vielen Spotpreisen mit einem Jersey, dann das Jahresplaner, League Pass und so weiter. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir da alles reingeworfen haben. Aber genau, jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ihr findet unten in den Shownotes immer den Link patreon.com/das5te Viertel. Ihr bekommt den Mainpod werbefrei einen Tag vorab und ihr bekommt am Wochenende einen Zusatzpod. Außer wir sind im Urlaub und jemand ist krank. Dann gibt es halt keinen Zusatzpot. Aber ansonsten, ne, sind wir da sehr, sehr konsequent in unserer Arbeit, würde ich mal behaupten. Ne. Gut.
Ja, selbst in der Sommerpause recorden wir meistens ein paar Fragen-Pots vor. Also
genau.
Wir schauen schon echt, dass wir da immer eine Menge Content liefern. Jetzt lag es zu 100% an mir. Also wir hätten auch natürlich, wenn ich jetzt weg bin, dann hätten wir das nicht gemacht. Aber auch als ich dann wieder hier war, wir wollten ja eigentlich letzte Woche schon wieder kommen und so weiter. Ja. Also das ist jetzt einfach... Ja, denkbar schlecht gelaufen diesmal und ich nehme es auch auf meine Kappe, dass so wenig Podcast-Content jetzt kam, weil also selbst jetzt ist es halt noch echt ein Struggle. Max sieht das immer so, wenn er redet, dann mute ich mich immer und tue alles quasi, damit kein Husten entsteht.
Also er hat ungefähr neben sich eine halbe Apotheke stehen.
Ey, ohne Scheiß, ich habe hier Hustensaft, ich habe hier Hustenbonbons, ich habe betäubende, wie heißt es hier, solche Lutschpastillen für den Hals.
Ja. Ja.
Ich habe einen Tee und jedes Mal, wenn Max nicht redet, geht's hier quasi los, dass ich mich mute und anfange, irgendwas zu nehmen.
Ja.
Ja, deswegen wundert euch nicht.
Ich sag euch ganz ehrlich was, es gibt nichts Wichtigeres als Gesundheit und ihr wisst, wie wir uns die letzten Jahre wirklich den Arsch aufgerissen haben für euch. Und wir lieben den Pots. Ich glaube, das merkt man daran, wie wir... Das merkt man, glaube ich, einfach an unserer Stimme, an unserer Dynamik. Und deswegen, wenn der Pod mal ausfällt, dann fällt uns das auch. Ich sag euch, ich hab mich so gefreut, Björn heute wiederzusehen, weil immer am Dienstag um 10 Uhr hatte ich so ein Loch. Und ich so, warum bin ich gerade so schlecht drauf? Ach ja, stimmt. Dienstag 10 Uhr in der Früh ist normalerweise Podaufnahme. Der Mensch ist so ein Gewohnheitstier. Das ist wirklich verrückt. Aber ja. Jetzt heute, ich muss sagen, ey, ich habe gedacht, ich weiß gar nicht, wie lang dieser Pod wird. Wir sind gerade mal durch mit der Starting Five und sind schon bei 42 Minuten. Ne? Ich möchte mich schon fast bei Björn entschuldigen, weil wir kommen jetzt erst zu unseren All-Stars.
Ja.
Aber vielleicht kriegen wir das ja heute auch hin, dass das jetzt nicht nochmal eine Stunde on top wird. Genau. Magst du nochmal ganz kurz erklären, All-Star-Format, technisch ist es jedes Jahr und ich bin tatsächlich auch, wo ich mir jedes Mal denke, warum vergesse ich das eigentlich immer? Ich weiß, es gibt das Fan-Voting, dann die Reservisten werden von den Coaches gewählt, aber Medien haben, glaube ich, auch noch irgendwie einen Impact oder so. Ich weiß, ich vergesse es einfach jedes Mal, ehrlich gesagt.
Ja, okay, also was ich eigentlich erstmal vorbereitet hatte, ist, guck mal, wann ist das All-Star-Game überhaupt? Ist vielleicht für den einen oder anderen wichtig, 16. Februar.
Ja.
Das heißt, es dauert noch 2-3 Wochen wahrscheinlich, bis wir da sind. Dann die All-Stars dieses Jahr. Wir haben ein neues Format. Es gibt kein East gegen West und es gibt kein 5-on-5-Basketball. Doch, es gibt 5-on-5-Basketball. Aber es gibt kein einzelnes Spiel, sondern es gibt ein Mini-Turnier. Wir haben 4 Teams. 3 davon sind bestückt mit All-Stars. Das vierte Team ist das Team, was am Freitag das Rising Stars-Turnier gewonnen hat. Also mehr oder weniger ein Rookie- und Sophomore-Team. Und diese 4 Teams treten gegeneinander an, jeweils in einem Halbfinale. Und die Gewinner davon treten dann nochmal im Finale gegeneinander an. Diese Spiele haben keine Clock, also keine Uhr, sondern sie haben einen Target-Score. Dieser Target-Score ist jeweils 40 Punkte. Also welches Team zuerst 40 Punkte erreicht, gewinnt, geht dann ins Finale. Und wer da dann zuerst 40 Punkte erreicht, hat dann eben das ganze Ding gewonnen. Die Teams werden gedraftet. Aus den All-Stars, wie gesagt, von Charles Barkley, von Shaq und von Kenny. Das ist eigentlich sehr cool, so für den Entertainment Value. Und es gibt Preisgelder für die NBA-Spieler, wenn sie dann gewinnen. Und ich habe das hier. Jeder Spieler vom Championship-Winning-Team bekommt $125,000.
Ja.
Und jeder Spieler vom Second-Place-Team bekommt $50,000.
Okay.
Und Third und Fourth bekommen $25,000. Ich will dazu einmal anmerken, dass viele der All-Stars mittlerweile 50 Millionen Dollar Verträge haben und dass für die ein Wochenlohn ungefähr $1 Million sind pro Woche.
Ja.
Das heißt, diese 125.000, die sie da gewinnen, das ist für die Klopapier.
Ja.
Anders kann ich es nicht sagen. Also wer mir da jetzt kommt und sagt, ja, aber das ist doch ein Anreiz für die Spieler. Nee, das ist nicht mal deren Leasingrate von all deren Autos, die haben. Also chillt. 125.000 ist nicht viel Geld für NBA-Spieler. Vor allem nicht für die All-Stars. Beim wie heißt es hier, In-Season-Tournament?
Gibt's, glaube ich, 500.000, gell?
Genau, und pro Spieler, und da macht das auch Sinn, weil da sind ja auch die Two-Way-Player und so dabei. Aber hier 125.000 für die NBA-Spieler All-Stars, das juckt die nicht, glaube ich.
Nee, das ist wirklich, da muss man einfach ehrlich sein, nicht gerade eben. Aber ich glaube, vorher gab es ja gar kein Geld, oder, für die All-Stars?
Ja, es gab immer für Charity, das finde ich ein bisschen komisch, weil da schießt sich die NBA, finde ich, so ein bisschen ins Bein, weil warum nicht weiterhin so diesen Spirit zumindest aufrechterhalten, so hey, wir geben zurück an die Community. Mhm. Und sorry, das waren ja auch immer schöne Bilder, wenn diese Kinder da dann saßen in diesen Fanblocks und dann Geld bekommen haben und so.
Das wäre doch eigentlich cool, wenn man sagt, okay, jedes Team spielt für eine Foundation und wenn das einem wirklich was bedeutet, genau, dann reißt man sich doch den Arsch dafür auf. Also wenn das irgendeine Institution ist, wo man sagt, hey, die brauchen es wirklich ganz, ganz dringend.
Ja.
Ja, die werden schon bestimmt irgendwas trotzdem Charity-mäßiges machen, weil du kennst die NBA, denen
schon.
Ist es ja ganz wichtig, ihr Bild nach außen zu wahren, aber die Preisgelder sind ja natürlich. Aber danke für die Information. Die Spieler denken sich wahrscheinlich auch, ja, wenn das auf meinem Konto eingeht, das merke ich nicht mal. Das ist wie, wenn ich dir jetzt 5 Euro überweisen würde, würdest du sagen, okay, cool, ja. Max, danke dafür.
Das ist echt so krass, was für Dimensionen das sind, weil für viele, viele Leute sind $125.000
das ist Wahnsinn. Oh,
schon life-changing money. Also damit veränderst du schon Leben. Und für die ist, ich will denen jetzt nichts unterstellen, aber halt einfach von den Dimensionen kann das denen gar nichts bedeuten. Also nee. wenn ich eine Million in der Woche überwiesen bekomme, dann jucken mich diese 125 sowas von nicht.
Nee, das ist ja auch gar nicht verwerflich. Das ist ja bei,
nein,
das wäre bei uns genauso, wenn Björn und ich jetzt jeden Monat irgendwie...
Wenn die uns jetzt 200.000 überweisen würden, würden wir es ja auch nicht merken. Weißt du, deswegen, also ja,
das würde unter
kann ich die NBA-Spieler schon ein bisschen verstehen.
Ja, ja, also da denke ich mir so, was ist da zwischen unseren Patreon-Einnahmen? Ich sehe da so wenig Nullen. Warum sind da bloß 200.000? Oh Gott, ja, okay. Format, wie findest du es? Mini-Turnier, Top 4, findest du es cool? Oder ja, sagst du, nicht so geil?
Also ich war vor ein paar Jahren in Utah beim All-Star-Weekend und da habe ich es bei den Rookies gesehen. Da gab es ein paar Spieler, denen war es scheißegal. Die sind einfach da nur so ein bisschen hin und her gelaufen. Andere Spieler haben es voll ernst genommen, wie José Alvarado, der hat es voll ernst genommen und dadurch war es auch irgendwie ein bisschen entertaining. Ich finde es interessant, was mich ein bisschen stört, und dazu kommen wir gleich. Reden wir gleich drüber, über dieses ganze Starting Five-Thema. Ich fand immer East gegen West einfach geil. Mhm. Ich fand East gegen West geil. Ich habe da eine Starting Five. Das sind die Stars ihrer Conference gegeneinander. Dann haben wir irgendwann gemerkt, ey, warte mal, der Westen ist irgendwie fast jedes Jahr stärker. Es wäre doch geil, wenn wir draften. Mhm. Ich fand den Draft immer sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, warum sie den Spielerdraft so schnell wieder abgewählt haben. Ich fand's mega geil.
Außerdem lustig ohne Ende. Da gab's so geile Momente, wirklich.
Ja, immer LeBron und KD und LeBron und Giannis. Und das war witzig einfach. Ich glaube, es wird auch witzig mit Barkley, Shaq und Kenny. Das Einzige, wovor ich ein bisschen Sorge habe, das habe ich jetzt schon wieder in der Vorberichterstattung von denen gesehen, wenn die über All-Stars geredet haben. Sie sind schon sehr dafür bekannt, auch dass sie die aktuelle Generation halt trashen. Mhm. Also vor allem Shaq, wenn er über Big Man redet und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das so geil wird, wenn die draften, weil die halt nicht so die hohe Meinung von den Spielern haben. Ich finde, wenn die aktiven Spieler untereinander sich draften, ist nochmal eine geilere Dynamik irgendwie so, oh, drafted LeBron Kyrie oder ist da Beef gerade? Was ist mit Harden und Kevin Durant? Was ist mit dem? Was ist mit dem? So
ein bisschen diese Stuhlhof-Dynamik hat das dann.
Ja. Genau, also das mochte ich mehr. Zu den Minigames an sich, Target Score macht Spaß. Aber letztendlich, es hängt davon ab, ob die Stars, sagen wir, haben Bock oder nicht und ob sie nur Dreier ballern oder nicht. Weil wenn Leute immer sagen, ey, die NBA ist kaputt gegangen durch den Dreier, Da gehe ich immer dagegen und sage nein und bringe meine Begründungen. Aber wo ich echt sagen kann, der Dreier hat viel kaputt gemacht, ist das All-Star-Game. Mhm. Weil ey, ich muss wirklich nicht 12-mal sehen, wie Dame von der Mittellinie wirft.
Ja.
Es ist krass, es ist spektakulär, der Skill ist unfassbar, gebe ich dir alles. Aber es ist einfach langweilig. Es passiert nichts. Der holt sich den Ball unterm Korb ab, läuft bis zur Mittellinie und wirft. Und das Gleiche gilt für Trae Young, das Gleiche gilt für jeden anderen, der nicht Steph Curry heißt. Das ist der Einzige, bei dem ich das sehen will. Alle anderen am Gut. Zieht zum Korb, macht Allies, macht irgendwas Geiles. Aber nicht die ganze Zeit nur Dreier ballern und dann, wer als erster 40 hat. Das kann geil sein, das kann auch spannend sein. Aber wenn sie drauf scheißen, dann ist es halt mega langweilig.
Mhm. Ja, ich bin auch gespannt. Auch der Target Score 40, der ist natürlich spannend gewählt. Das kann zu wenig sein, das kann zu viel sein. Also 40 Punkte. Ich würde jetzt sagen, wenn auf der anderen Seite die Celtics stehen, das machen die Celtics in 5 Minuten. Die nehmen sich einfach 20 Dreier und sagen, okay, Target Score 40 erreicht, geh mal wieder zum Essen. Geh mal wieder in die VIP-Lounge. Das ist, ja, okay, gut. Ich bin gespannt, ich habe gar keine Meinung dazu. Ich bin eigentlich generell immer ein Fan von diesen Final-Four-Formaten. Es ist ja wie so ein kleines Final-Four mit 4 Teams und Knockouts. Aber ich weiß nicht, ob das All-Star Weekend rettet. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Aber ich schaue es mir wie immer an. Wir beide sprechen dann im Pod drüber. Und wenn es scheiße ist, sagen wir, es war scheiße. Und wenn es Spaß gemacht hat, dann sagen wir auch, dass es Spaß gemacht hat. Genau. Okay.
Du hattest mich zum Voting gefragt.
Ja, genau, richtig.
Genau, und das ist, ja, wie jedes Jahr, also 50 für die Starting Five, 50% Fanvote, 25% die Spieler wählen selber und 25% Media.
Ja.
Genau, so wird die Starting Five gewählt.
Ja.
Genau, damit die Fans quasi nicht jeden Quatsch voten können, dass irgendwelche Leute dann plötzlich in der Starting Five stehen. Genau, dadurch wird das so ein bisschen behoben und die Reservisten werden wie immer von den Coaches gewählt.
Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen rein, starten wir mit dem Osten oder mit dem Westen.
Ich würde sagen, East.
Ja, ich würde sagen, wir starten fast eigentlich immer mit dem Osten, wenn ich mich so an die letzten Jahre zurückerinnere. Gehen wir Name für Name durch oder hauen wir direkt unsere ganzen Starting Five raus?
Also ich würde mal so vorlegen, dass ich sage, dass ein Guard in der Starting Five Eastern Conference für mich auf jeden Fall gesetzt sein muss und das ist Donovan Mitchell.
Mhm.
Das ist der, wo ich sage, ey, guck mal, die Cavs sind so stark. Er ist der beste Spieler bei dem Team. Es wäre irgendwie Quatsch, ihn nicht als Starter zu haben. Auch wenn es andere Spieler gibt und es gibt wirklich viele Guards, dazu kommen wir gleich, die auch einen Starting-Spot verdient haben. Aber ich finde, bei der Bilanz und dadurch, dass er der beste Spieler dort ist und bei den Leistungen, die er zeigt, ich finde, es macht keinen Sinn, dass er kein Starter ist.
Ich habe irgendwie gehofft, dass wir uns ein bisschen einig sind bis zu, keine Ahnung, gewissem Punkt. Und ich habe Donovan Mitchell gleich mal als Reservist dabei und nicht als Starter.
Okay, aber mach den Case.
Deine Argumentation ist natürlich sinnvoll zu sagen, okay, es ist das beste Team und da vielleicht auch mit dem besten Spieler zu picken. Mein Case ist einfach, dass es 2 Spieler gibt, die mir einfach besser gefallen als Guards und die halt einfach deswegen auch als Starter reingepickt habe. Also mein erster Spieler ist Jalen Brunson.
Okay.
Weil Jalen Brunson für mich echt eine unterbewertete Saison spielt. Also ich habe tatsächlich auch Jalen Brunson so gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich auch die Knicks sind wieder so ein Team, wo wir beide immer sagen, wir wissen, was die können und wir wissen, wie die Saison verlaufen wird. Aber ich habe mir dann auch die letzten 2-3 Spiele der Knicks angesehen und dann habe ich mir auch mal die Stats angesehen von Jalen Brunson. Dann ist mir so aufgefallen, dass er halt bei 49, 39 und 82 steht und 7,4 Assists auf 2,4 Turnover. Und dann die Spiele, die ich auch noch gesehen habe, waren dann auch immer 35-plus-Punkte-Spiele von ihm. Weil ich habe nämlich auch schon ein All-Star-Video gemacht und da hatte ich nämlich Jalen Brunson zum Beispiel nicht mit dabei und dachte mir jetzt so, naja, das kann ich halt auf gar keinen Fall machen. Deswegen habe ich Jalen Brunson als Starter mit dabei. Was ja aber nicht heißt, dass Donovan Mitchell kein guter Pick ist. Warum hast du dann Darius Garland nicht gewählt? Der hat nur 2,2 Punkte weniger und viel bessere Quoten, wenn ich da gerade, und 6,8 Assists auf 2,4 Turnover. Sagst du bei Donovan Mitchell einfach klar, die treibende Kraft ist in der Offense und das meiste Scoring liefert, weil Darius Garland finde ich auch fast, habe ich Darius Garland, oh mein Gott, ich habe Darius Garland nicht mal als Reservist mit dabei, oh Gott.
Ich habe ihn als Snap, aber ja, es war bei mir auch knapp, weil also wir kommen, wie gesagt, gleich dazu. Ich habe halt alleine für diesen zweiten Starting-Spot habe ich 6 Guards, die ich considered habe.
Ja.
Ich habe Trey, ich habe LaMelo, Kate Cunningham, Tyler Hero, Brunson und Dame.
Ja.
Das sind einfach 6 Guards, denen ich diesen Spot geben könnte. Und da ist Garland noch nicht mal dabei und du machst einen guten Case. Die Quoten von Garland sind unfassbar. mein Case ist einfach nur, ich kann nur einen der Cavs Guards quasi in die Starting Five stellen und dann wähle ich Donovan Mitchell.
Ja, okay.
Das ist mein ganzer Case dafür. Donovan okay. Mitchell ist ein besserer Spieler als Darius Garland. Bei aller Liebe und ja. bei allen Props für die Saison, aber Donovan Mitchell ist besser als Darius Garland.
Ja. Also erstmal, wir müssen uns da nicht einig sein, deswegen, okay,
nicht.
Du hast Donovan Mitchell, ich habe Jalen Brunson. Wer ist denn zweiter Guard, den du von diesen sechs reingewählt hast?
Ja, also wirklich, es ist unfassbar schwer. Und ich kann mich so gut wie gar nicht entscheiden. Mein einziger Case gegen Brunson, weil ich hätte eigentlich auch von den Zahlen her, und wenn ich die Knicks gucke, dann wäre es für mich auch Brunson. Mein einziges Thema ist Brunson und Dame, deswegen ist auch Dame bei mir da rausgefallen am Ende. Mhm. Die sind beide nicht unbedingt der beste Spieler in ihrem Team.
Mhm.
So, ich habe halt bei Brunson immer noch Cat mit dabei. Und Cat spielt auch eine All-Star-würdige Saison, ist auch All-Star-Starter bei mir, kann ich schon vorwegnehmen, in der Eastern Conference. Und ich finde, Cat spielt so eine dominante Season. Also gerade am Anfang der Saison hatte ich das Gefühl, es war lange Zeit so, dass Brunson wirklich jetzt nicht klar die Nummer zwei war, es bleibt schon Brunsons Team, aber dass Cat einfach der bessere Spieler war in dieser Phase. Und jetzt, ehrlich gesagt, als ich gestern angefangen habe, die Zahlen zu recherchieren, war ich auch ein bisschen überrascht, dass Brunson so gut dasteht.
Die letzten
von seinen
Wochen
Zahlen
hat Brunson aufgeholt, also auch von seinem Skill-Level ist er wieder da.
Der muss super gespielt haben jetzt zuletzt und ich gebe ihm gerne die Props. Das ist mein einziger Case gegen Brunson. Oder lass einfach sagen, Brunson hat halt noch einen All-Star mit in seinem Team. Dame hat noch einen All-Star und einen MVP mit in seinem Team. Trey, LaMelo, Cade und Hero haben das nicht.
Ja.
Ich muss sagen, das Fan-Voting hat LaMelo ganz vorne. Viele, viele junge Fans lieben LaMelo und sagen, ey, es muss LaMelo sein.
Die rasten aus, wenn wir LaMelo nicht nehmen, aber ich habe ihn auch nicht als Starter.
Okay, und ich sag dir mein Case ist, zum einen hat LaMelo relativ wenig Games im Vergleich zu allen anderen Spielern, über die wir hier reden. Und zum anderen ist er, beim schlechtesten Team von denen allen, über die wir reden. Und er spielt halt wirklich das Gegenteil von Winning Basketball.
Ja.
Also alles, was LaMelo ist geskillt des Todes.
Björn hat Angst vor den Fans.
Keine Angst, aber mich nervt es dann immer, wenn ich dann eine Nachricht bekomme, so, oh, du hast LaMelo disrespected. So, ihr müsst auch zuhören. Ja. Nur weil ich jemanden quasi nicht wähle in die Starting Five, heißt doch nicht, dass ich den disrespecte oder dass ich sage, der wäre schlecht. Deswegen betone ich extra, das war auch früher immer mit Luca so, ich betone extra, LaMelo ist unfassbar geskillt. LaMelo ist aber ein relativ eindimensionaler Spieler.
Ja.
Und vor allem, wenn du Offense und Defense mit reinnehmen würdest, aber okay. Und dazu spielt er einfach Basketball bei einem Team, was wahnsinnig schlecht ist. Und wenn du dir die Spiele anguckst, dann macht er nicht viel mehr, als einfach den Ball werfen, so oft er Bock hat, keine Defense spielen und halt fürs Highlight spielen, als für den Sieg.
Ja.
Und deswegen ist LaMelo für mich nicht der Starter bei allem Skill und bei allem, wie viral der Song gegangen ist von seinem Bruder und wir das alle ein paar Wochen lang gefeiert haben und Band in the Corner und wow, wow. Aber come on, der ist für mich kein Starter.
Aber Reservist hast du ihn, oder?
Ja, yeah, natürlich.
Weil dann machen wir jetzt mal ein paar Logs. Also Björn und ich, wir haben beide LaMelo Ball mit dabei als Reservist. Und weil Björn
lass doch bei den Startern bleiben, oder? Bevor wir jetzt durcheinander kommen mit wer ist Reservist und so weiter.
Ja, ich wollte es einfach nur kurz erwähnt haben, LaMelo Ball ist Reservist und dann wollte ich eigentlich zu Towns kommen und sagen, wir haben beide Towns als Starter mit dabei, dass man das vielleicht ganz kurz abhaken kann. Können wir vielleicht ganz kurz noch dann drauf eingehen. Hast du jetzt gesagt, wer dein anderer Guard ist? Starter Guard? Nee, hast du noch nicht gesagt, oder?
Nee, noch nicht. Ein Punkt noch gegen LaMelo. Die Hawks und die Pistons haben doppelt so viele Siege.
Ja.
Also wir reden hier wirklich von einem riesen Unterschied in Winning Basketball. Sorry, muss ich einfach erwähnen.
Ja, also Trey oder Cade, jetzt hau raus.
Trey oder Cade ist es jetzt für mich am Ende. Es ist so schwer. Ich glaube, mittlerweile tendiere mehr zu Cade, was eigentlich absurd ist, weil ich hatte Trey lange als Starter, aber wenn ich mir die Zahlen angucke und Detroit hat wirklich auch einen positiven Winning-Record, warum sollte es nicht Cade sein?
Ja, ich sag dir ehrlich, es ist ein Cointoss. Ich weiß es auch einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Diese beiden, also Trae Young hat einfach diesen riesen Vorteil, dass er halt wirklich seine Teammates besser macht. Der hat die mit Abstand besten Assist-Werte in der Liga. Ich glaube, das ist ein Unterschied von, ich glaube, sogar 2,5 Assists auf Jokic. Müsste es mir jetzt gerade eben nochmal aufrufen, aber es ist schon wirklich...
Ja, er averaged so 12 Assists, glaube ich.
Genau, richtig. Auf der anderen Seite, also Cade Cunningham muss in der Saison All-Star werden, ob als Starter oder Reservist, ist mir vollkommen egal. Alles andere wäre einfach nur Blasphemie und es wäre eine Frechheit. Cade ist halt der komplettere Spieler. Und Cade wird auch, glaube ich, overall der wesentlich bessere Spieler sein, weil er halt auch natürlich einfach die Größe mitbringt, den Körper. Er ist ein wesentlich besserer Verteidiger. Aber Trae Young gefällt mir halt in der Saison auch echt gut, aber er ist halt ineffizient. So, zum Großteil von seinem Scoring. Ich kann mich echt auch... Geben wir es Cade?
Ich gebe es Cade, auch wenn es mir wehtut, weil ich bin echt großer Trae Young-Fan dieses Jahr. Ich finde, er spielt super, aber die Quoten killen mich auch. Also die Ineffizienz in der Offense, die macht viel kaputt leider. Und Cade hat halt die Quoten und die Assists und das Allround-Package.
Ja, okay. Also, dann Björn, Donovan Mitchell und Cade. Und ich habe Jalen Brunson und Cade. Willkommen, Cade Cunningham, in deinem ersten All-Star-Game, wenn es so kommen sollte.
Ja, und dann gleich als Starter.
Genau, dann gleich als Starter bei uns. Dann machen wir noch mal ganz kurz Towns. Sind wir uns beide, glaube ich, ziemlich einig, klar, oder? Es ist eine Wahnsinnssaison. Yeah. Es ist ein Career-Year für ihn. 54, 44 und 84% aus dem Feld. Der ist mit 13,8 Rebounds der beste. Oder ist er das noch? Wahrscheinlich schon, weil ich schaue kurz nach. Nicht, dass ich jetzt gleich wieder hier... Sabonis hat ihn mittlerweile überholt mit 14,2. Okay, er ist der zweitbeste Rebounder in der Liga.
Ja, dann ist er kein Starter mehr.
Ja, also da muss ich ihn jetzt leider komplett rausnehmen aus der All-Star-Selection, weil also wer nicht mal der beste Rebounder in der NBA ist, der hat da nichts zu suchen. Nein, Spaß beiseite. Also Towns hat komplett eingeschlagen bei den New York Knicks und spielt eine wahnsinnig gute Saison. Und deswegen können wir das eigentlich relativ kurz machen. Das Einzige, was du bei Towns wirklich kritisieren kannst, ist seine Defense, aber offensiv. Ja. Es ist ein Spieler, der 25 Punkte averaged bei Traumquoten und mit dem Shooting.
Bei einem Winning-Team.
Ja, bei einem Winning-Team, das kommt auch noch mit dazu. Deswegen kann man da den Case, finde ich, relativ schnell zumachen. Und dann bin ich auch ehrlich, mich würde es jetzt wundern, wenn du jetzt plötzlich Giannis nicht mit dabei hast. Können wir das auch ganz kurz abhaken?
Ja, natürlich. Es ist Giannis und es ist Tatum.
Genau.
Das sind die drei Frontcourt-Player. Da muss man, glaube ich, im Osten gar nicht diskutieren. Ja. Es gibt überhaupt keine Runner-Up wirklich auf dem Level. Also Tatum, Giannis, Cat. Dann habe ich noch Donovan Mitchell und Cade. Und du hast Cade und Brunson, richtig?
Genau.
Okay.
Aber... Wenn ihr wollt, dann wählt weiterhin für Franz Wagner auf der Forward-Position. Also alles mobilisiert, alle Social-Media-Kanäle, jeder hat schon Werbung gemacht für Franz Wagner. Es ist tough, aber wir geben halt einfach unser Bestes. Deswegen, wenn ihr da Bock habt, vote, ich weiß gar nicht, das Voting geht, glaube ich, jetzt auch nicht mehr allzu lange, wenn der Pod rauskommt. Bis Freitag, glaube ich, geht's noch, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, am Freitag ist das Voting vorbei, dass wir wegen... Schaut einfach, dass er da Franz einfach jeden Tag so ein bisschen eure Stimme gibt, weil er hat verdient. Er ist jetzt natürlich auch super, was heißt super lange? 3 Wochen ist er jetzt, glaube ich, verletzungsbedingt raus. Aber okay. Starting Five ist damit durch. Reservisten, LaMelo Ball, können wir einen Haken dahinter machen?
Ja.
Trae Young können wir einen Haken dahinter machen. Dann haben wir die beiden schon mal. Ich kann
Hero, einen Haken. Tyler Hero musst du nehmen.
Ja, ich habe Tyler Hero nicht mit drinnen, weil ich habe Donovan Mitchell mit drinnen.
Alter, was?
Ja, ich habe Tyler Hero nicht mit drin. Ich habe ihn nicht reingekriegt. Das tut mir leid.
Hast du seine Zahlen gesehen?
Ich kenne seine Zahlen. Digga, das ist einer
der Überraschungen der Saison. Ey. Ich habe noch nie so viel positiv über Tyler Hero geredet in einem Jahr.
Ja.
Jedes Heat-Spiel
über den. Ich über ihn geredet.
Ja, da habe ich über niemand geredet, aber. Ey, Tyler Hero ist eine Maschine dieses Jahr, also den musste ich haben. Was bei mir das Problem war bei den Reservisten, ich habe so gut wie keine Frontcourt-Player reinbekommen, weil bei mir alles einfach Guards sind. Das meinte ich ja, diese Guard-Position ist so abartig besetzt im Osten, weil ich habe Trey, ich habe Hero, ich habe Brunson, genau, ich habe Dame und ich habe LaMelo. So, das sind alleine 5 Guards. Dann habe ich nur noch 2 Plätze für Frontcourt-Player. Ich weiß übrigens nicht, Leute, ich habe das ein paar Mal gelesen, ein paar Mal nicht, deswegen ich bin mir nicht 100% sicher, ob man bei den Reservisten das noch so machen muss wie früher, dass man die positionsbedingt auch wählen muss. Also, dass es so und so viele Guards sein müssen. Und dann, wie war das immer? so und so viele Frontcourt-Player und dann noch zwei Wildcard-Player oder so, die dann jede Position sein können. Ich habe jetzt wirklich gesagt, ist mir egal. Ich habe jetzt einfach meine Reservisten genommen, so wie ich Bock hatte. Und das sind diese 5 Guards, über die ich gerade geredet habe. Und dann habe ich Franz und dann habe ich Evan Mobley. Das sind meine East-Reservisten.
Ich habe gerade... Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ich nehme Tyler Hero mit rein. Ja. Und ich sag euch, welchen Spieler ich rausschmeiße. Bancaro. Und nicht, weil Bancaro schlecht spielt. Er hat nur 10 Spiele. Das ist tatsächlich, ich hab nicht dran gedacht. Und deswegen, also switche ich Tyler Hero mit rein. Argumentation von ihm muss man gar nicht großartig bringen. Mega, mega starke Saison. Zahlen haben wir noch gar nicht vorgelegt. Also erstmal hat er 41 Spiele gemacht. Der Typ ist einfach immer da. Genau. 24 Punkte, 48% aus dem Feld und 41% von draußen bei 9,6 Dreier-Attempts, 86,6% von der Freiwurflinie. Aber deswegen reden wir ja auch, dass wir ein bisschen so gucken. Und ich habe bei Bancaro tatsächlich vergessen, dass er so wenig Spiele hat. Deswegen nehme ich Bancaro raus und habe dann, bei mir sind jetzt LaMelo Ball, Trae Young, Donovan Mitchell und Tyler Hero. Also ich habe jetzt quasi 4 Guards, habe ich in der Reservistenrolle. Franz ist dann Forward-Spieler. Evan Mobley hattest du, glaube ich, auch mit dabei, oder?
Ja, genau. Muss. Also es müssen auch 2 Cavs sein bei den Leistungen, die sie zeigen.
Und wen hast du dann als letzten? Einer fehlt noch.
Dame.
Ah, du hast Dame.
Dame hast du gerade nicht genannt. Aber ich finde, Dame spielt also auf jeden Fall eine All-Star-Reservisten würdige Saison. Wen hast du denn noch?
Ich habe noch Jared Allen mit reingenommen.
Ist bei mir ein Snap. Ist bei mir einer meiner ersten Snaps. Bin ich nicht wütend 10 drauf.
Average der, aber ich denke mir gerade eben, es ist schon krass. Dann hätte ich nämlich 4 Cavs-Spieler dieses Jahr mit dabei. Aber sie spielen halt auch so gut. Ich glaube, ich bleib bei Jared Allen. Ich finde, der spielt wirklich toll und hat auch, also Evan Mobley und Jared Allen haben einfach beide einen großen Sprung nach vorne gemacht. Deswegen sind die Cavs ja auch so gut. Aber da hast du, also Dame wäre dann bei mir in dem Fall ein Snap. Wen haben wir noch gerade eben vorher noch genannt, wo wir beide gesagt haben, Darius Garland ist ja dann auch nicht mit dabei bei den Quoten, wo du dann nicht auch denkst, wie bescheuert ist das?
Jalen Brown ist gesnappt.
Ja, der spielt halt auch die letzten Wochen Ass, muss man sagen. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn du vor dem All-Star-Weekend dann leider komplett in einem Slump feststeckst. Mm. Das tut dir dann schon immer weh. Aber ja, Jalen Brown normalerweise auch jemand, ja.
Also ich will noch mal kurz sagen, ich hatte Franz bei mir mit drin und ich will dazu quasi sagen, wenn Franz jetzt nicht Franz wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht über ihn reden, sondern ich hätte Jared Allen mit drin. Aber ich mache natürlich gerne den Case für Franz, weil er hat nur 25 Spiele. Und das ist natürlich schon sehr wenig. Ich will einfach nur sagen, guck mal, er hat die Stats, wenn du dir die Statistiken anguckst für All-Star. Er hatte diesen Game-Winner in L.A., was auf jeden Fall All-Star-Level war. Ja. Und er hat halt vor allem, als Bancaro ausgefallen ist für mehrere Monate, hat Franz halt voll diese Rolle übernommen und quasi gezeigt, hey, ich bin ein All-Star.
Ja.
Und deswegen summiert sich das für mich alles zu, das ist All-Star-Niveau und ich hätte ihn gerne als All-Star-Reservist dabei. Wenn jetzt aber einer sagt, ey, das sind mir zu wenig Spiele, dann ist das legitim. Weil wir haben so viele Cavs-Spieler, die es verdient haben. Wir haben einige andere Jungs, die es auch verdient haben im Osten. Wenn du jetzt nicht Franz als Reservist hast, komme ich auch damit klar. Aber ich wollte halt den Case so ein bisschen für ihn machen.
Ich glaube, wenn Franz keine Verletzungen gehabt hätte, dann würden wir da gar nicht drüber diskutieren. Weil Franz hat 100%. Da wirklich die letzten Spiele, wo eben Bancaro nicht mit dabei war, irgendwie 30 Punkte geaveraged bei wirklich super starken Quoten. Deswegen, den Case für Franz kann man schon aufmachen, aber klar, wenn jemand sagt, hey, das sind zu wenig Spiele, dann ist das auch sicherlich absolut nachvollziehbar. Okay, dann sind wir durch mit unseren Startern und mit unseren Reservisten. Snaps, oder hast du noch irgendwie einen Snap, den wir jetzt nicht erwähnt haben? Ich habe jetzt ehrlich gesagt...
Ich habe Brown, Garland und Allen bei mir aufgeschrieben, die meine wichtigsten Snaps waren.
Ja, genau.
Bei mir ich will noch einmal erwähnen, Harris
Garland.
Genau, dass bei den Reservisten das Fanvoting egal sein wird, Leute. Also an sich, dein Aufruf vorhin war zwar rührend für Franz, aber an sich ist das scheißegal, weil der wird ja kein Starter.
Ja,
und
leider.
Die Reservisten werden nicht nach Fanvoting in irgendeiner Weise gepickt, sondern nur nach Coaches.
Ja, das ist leider das, was ätzend ist. Du kriegst ihn nicht vorbei an Tatum oder Giannis. Das wird nicht
schwer
funktionieren, außer du aktivierst wirklich ganz Deutschland. Ja. Aber ja, das ist, ich glaube, es geht auch einfach so ein bisschen um Liebe zu zeigen. Aber ja, Björn hat recht. Da muss man sich dann einfach auf die Coaches verlassen, dass sie sagen, hey Franz, hätten wir da super gerne mit dabei. Okay, dann sind wir mit dem Osten durch und machen weiter mit dem Westner, auch da die Starter und fangen da auch wieder an mit den Guards. Und ich glaube, es gibt einen Guard, der kann gar nicht offensichtlicher Starter sein. Ich glaube, er fängt mit Shea an und hört mit Gilgeous Alexander auf. Ich weiß, du warst krank die letzten 3-4 Wochen, aber so krank kann man gar nicht sein, dass man den nicht mit reinwählt. Hast du auch mit drinnen, oder? Shea ist ganz klar All-Star.
Ja, ja, also wenn ich krank war, dann war SGA dieses Jahr noch kranker. Der Typ rasiert einfach die gesamte Liga. Ist ein MVP-Kandidat, liefert immer seine 30 Punkte ab, super Effizienz, beste Team im Westen. Ja, was willst du da groß reden? Also natürlich ist er gesetzter Starter.
Und jetzt bin ich gespannt, weil normalerweise in einer normalen Welt, wo ein Luka Doncic seine Spiele abreißt und nicht nur 22 Spiele hat, dann sagst du, Luka ist der Zweite daneben, lass weitergehen zum Frontcourt. Aber hast du Luka als zweiten Starter neben ihm oder sagst du, das ist dir nicht genug? Auch von den Spielen her. Ich habe da jemand anderen gepickt.
Es ist so schwer, weil Doncic ist der beste Spieler auf der Position.
Ja.
Er sollte eigentlich All-Star-Starter sein. Er hat halt vergleichsweise wirklich wenig Spiele gemacht. Die anderen beiden, die in Frage kommen, sind Curry und Ant.
Ja.
Curry hat auch nicht so viele Spiele mehr. Das ist auch nicht so ein geiler Case. Und das ist jetzt auch nicht die mega explosive Saison von Curry, dass du sagst, der muss Starter sein.
Nee.
Eigentlich musst du es Ant geben, weil Ant ist immer da, Ant hat die Zahlen, er hat nur den Teamerfolg nicht. Aber wir wissen, Teamerfolg zählt gar nicht so viel beim All-Star-Voting. Also es ist wahnsinnig schwer. Zwischen den drei ist es. Du gibst es Ant, ja?
Also ich gebe es jetzt Ant. Ich war am Struggle, aber er hat 43 Spiele, 26 Punkte, 44 aus dem Feld und 43% von draußen bei 10 Dreier-Attempts. Also du kannst das Ant halt auf jeden Fall geben, vor allem schon alleine für das, dass er halt einfach 43 Spiele gemacht und 26 Punkte averaged.
Ja. Yeah.
Schon sagen, dass man diesen Case aufmachen kann, dass Ant einfach hier der konstanteste ist und deswegen diesen Starting-Fight. Wir brauchen nicht darüber diskutieren. Normal kriegt ihn Luca, aber jetzt einfach, Ant hat fast doppelt so viele Spiele wie Luka Doncic. Und der ist jetzt, vor allen Dingen, der wird wahrscheinlich nicht mal fit sein. Das kommt noch mit dazu. Also,
also ich finde auch, man muss einen Unterschied machen, wer ist der bessere Spieler und wer hatte bisher die bessere Saison oder die individuell stärkere Saison. Und wenn du da vor allem die ganzen Spiele mit einberechnest, die er mehr gemacht hat, musst du es eigentlich Ant geben. Ja, ich bin bei dir.
Ja, okay. Dann find ich vollkommen legitim die Argumentation. Dann haben wir hier Shea und Ant als unsere Guards im Backcourt und dann kommen wir zum Frontcourt. Ich glaube, da gibt's auch wieder jemanden, der ziemlich offensichtlich da reingehört und das ist Jokic. Da muss man ja überhaupt nicht drüber diskutieren. Wir können natürlich gerne einmal die Zahlen vorlesen, damit wir da nicht einfach drüber gehen, weil die Zahlen sind immer wieder ein bisschen krank und crazy, wenn man sich so überlegt, was dieser Mann in der Vergangenheit schon aufgelegt hat. Der steht bei 30 Punkten im Schnitt, 56% aus dem Feld, 47% von draußen, 81% von der Freiwurflinie, 13,2 Rebounds und 9,9 Assists. Das ist einfach schwach. Der average nicht mal ein Triple-Double. Also, deswegen muss ich mir doch
nicht mal so gut wie Westbrook. Westbrook average doch sogar Triple-Double.
Genau, da muss ich echt überlegen, ob ich vielleicht doch Wemby reintue und Jokic raus. Nein. Jokic auf jeden Fall im Frontcourt. Dann habe ich noch, jetzt muss ich aber mal schauen, ob der genügend Spiele gemacht hat, weil das war tatsächlich was ich nicht so beachtet habe wie du. Hat Kevin Durant genügend Spiele gemacht? 32. Na doch, das würde mir reichen. KD, hast du KD mit dabei oder hast du im Frontcourt? Hast du da jemand anderen?
Ja, ich habe zumindest ein Fragezeichen, weil ich habe KD oder Wemby.
Ich habe auch wirklich überlegt für Wemby, aber ich hab's noch mal knapp KD gegeben über Wemby. Aber nächstes Jahr wird's dann, glaube ich, generell muss man nächstes Jahr, glaube ich, sagen, Durant, Curry und LeBron wird dann schon interessant mit der All-Star-Selection. Also vor allen Dingen bei LeBron und Curry. Also ich habe noch Durant in der Starting Five mit dabei.
Ja, also mein Case für KD ist, dass wenn er auf dem Feld ist, ist er eigentlich immer der beste Spieler. Er ist ein absoluter Killer und er ist ein effizienter Game-Winner. Mhm. Er macht nicht viel drumherum. Das, vor allem jetzt am Ende seiner Karriere haben wir da schon öfter mal drüber geredet, dass er halt mehr diese Söldnerrolle hat. So, er kommt zu irgendeinem Team, er macht genau das wie bei jedem anderen Team, aber mehr halt auch nicht. Und das ist fein. Das ist immer noch einer der besten Spieler der Welt, aber es ist sozusagen halt nur das, in Anführungszeichen. Mhm. Und bei Wemby, warte kurz, musst überbrücken, sorry.
Kein Problem. Also Wemby ist natürlich über die nächsten Jahre super spannend. Ich bin vor allem gespannt, wen Björn jetzt dann daneben hat. Also neben Jokic und Wemby oder Durant, der hat es ja noch nicht beantwortet, wen er da reinpickt, wer der dritte Spot ist bei ihm.
Ja, also danke. Mein Wemby-Case ist einfach nur, dass es, glaube ich, ein Spieler ist, den jeder im All-Star-Game sehen will. Mhm. Er bringt unglaublich krasse Zahlen, er führt mal wieder die NBA in Blocks an. Er ist halt neben seiner Offense noch ganz nebenbei einer, wenn nicht der beste Defender der NBA. Und er spielt einfach so ein bisschen elektrisierend. Das ist so wie damals die ersten 1, 2, 3 All-Star-Games mit Giannis. Weißt du, wo der das Ding halt gespielt hat, als wäre es ein Playoff-Spiel, weil er sich einfach so gefreut Game hat, dass er da ist. Genau. Und ja, das wäre einfach schön, einen Spieler da drin zu haben, der sich wirklich anstrengt und wirklich reinhängt. Mhm. Und Wemby hat ja auch die Zahlen. Die Suns sind jetzt auch nicht viel besser als die Spurs, ehrlich gesagt, vom Winning-Record her. Ja,
dann nimm das halt so ein Wemby, bisschen, wenn du dich damit wohlfühlst, ganz ehrlich.
Ich fühle mich nicht damit wohl. Es ist ein Coin-Toss.
Warum denn? Aber so ist mega geil. Ich kann es total verstehen, wenn jemand sagt, ich will den in der Starting Five sehen, weil der ein Highlight ist. Der muss rein aus NBA-Sicht, und wenn es darum geht, was auf dem Fernsehen läuft, muss Wemby in die Starting Five. Tut mir leid.
Ja, also das ist wahrscheinlich der beste Case für ihn. Bei KD haben die Leute eine Million Mal gesehen. Sie wissen, was er dir gibt. Aber das Alien siehst du halt jetzt dann das erste Mal. Mhm. Und ja, dann gib mir
Wemby.
Da
kommen jetzt gleich die LaMelo Ball-Fans und sagen, ja, und LaMelo Ball, den muss man auch im Fernsehen sehen.
Ja, warte, dazu habe ich gleich einen Take, wenn ich mich beruhige.
Ich feiere den Pott heute so krass. Björn ist ungefähr im Hintergrund. Also riesen Respekt, dass er heute überhaupt da ist und diese Pott durchzieht. Wir haben es ja auch gleich geschafft. Die Reservisten können wir dann ein bisschen schneller machen.
Es ist witzig, ich wollte dir gestern schreiben, so ey, lass mal gucken, dass wir vielleicht unter einer Stunde bleiben. Jetzt sind wir bei einer Stunde 17.
Ja, weil du so viel redest, ey.
Ja, ich wundere mich auch, aber ich habe einfach so einen Mitteilungsdrang, auch weil ich 4 Wochen nicht geredet habe.
Ja.
Ich will sagen noch zum Thema Wemby und Winning Basketball. Du kannst Winning Basketball spielen bei einem schlechten Team. Mhm. Und du kannst Losing Basketball spielen bei einem guten Team. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, wie viel gewinnt deine Mannschaft insgesamt, sondern es hat damit zu tun, was für ein Basketballspiel gibst du mir. Und Wemby dominiert auf beiden Seiten. Ja. Also das kannst du nicht vergleichen, du kannst es vergleichen von der Elektrisierung, du kannst es vergleichen davon, dass LaMelo auch unglaublich Bock macht zuzugucken, aber abgesehen von der Offense gibt er dir halt gar nichts. Mhm. Und Wemby ist, wie gesagt, zu seiner Offense noch einer der besten Defender der Welt.
Ja. Weißt du, ich spiele jetzt mal mit offenen Karten. Und zwar, ich habe Shea, ich habe Ants, ich habe Durant, Jokic und ich habe AD. Und ich bin am Überlegen, ob ich einfach Wemby reinhole für AD. Dass ich sage, ich habe Durant und Wemby beide gemeinsam auf dem Feld. Wer ist denn dein dritter Frontcourt-Spieler? Dann können wir ein bisschen drüber diskutieren.
LeBron.
Ich wusste
es. Ja, es ist mir scheißegal, was du sagst.
Es ist 40 Jahre. Leckers an die Eins.
Oh, es ist mir scheißegal, was irgendjemand sagt. LeBron in die Starting Five.
Ja, Mann, jetzt weiß ich auch wieder, warum Sie und du zusammen Shots feiert haben und warum ihr euch doch insgeheim so gut versteht. LeBron an die Eins. Und in der
Alter, kill mich hier nicht.
Okay, also, Björn ist gerade eben am Weglaufen. Das heißt, ich muss kurz den Bot alleine moderieren. Okay, ich muss ihn jetzt dann trotzdem dazu zwingen, nachdem er dann getrunken hat und wieder seine halbe Apotheke in sich reingeschüttet hat. Muss ich ihn dazu zwingen, mir zu erklären, warum denn LeBron, ich krieg gleich Seitenstechen wirklich, warum denn LeBron James, also unabhängig von seinem Status, mit 40 noch ein All-Star-Starter sein soll. Also ich bin da ja komplett offen dafür, warum hast du ihn noch mit drin? Ist es einfach nur, weil es LeBron ist und sagst du, hey, da geht nichts für mich drüber?
Also, wir sind echt langsam am Ende. Da kommt nicht mehr viel.
Es ist so lustig, wir sind ja gleich fertig, Mann. Alles gut.
Ich will nur sagen, LeBron ist 40 Jahre alt. Es geht viel um Status. Ja. Es geht viel um Status, aber der Mann gibt mir 24 Punkte im Schnitt, 7 Rebounds, 9 Assists bei 50 und 40. Mhm. Das sind All-Star-Zahlen bei jedem anderen Spieler auch. Es sind vielleicht nicht All-Star-Starter-Zahlen, aber es sind All-Star-Zahlen-Minimum. Mhm. Und einfach, weil es mir scheißegal ist, was irgendjemand sagt, LeBron gehört in die Starting Five. Kannst du mir erzählen, was du willst?
Ja.
Nein, ich habe kein schlagfertiges Argument. Merkt man ja jetzt mal in aller Ernsthaftigkeit. Du kannst natürlich andere Spieler finden, die du über LeBron stellst. Du kannst deinen eigenen Teammate finden.
Das wollte ich. Ich hätte halt einfach
Du hättest AD genommen.
Genau, ich hätte AD genommen, weil AD einfach jetzt an beiden Enden des Feldes halt einfach gut ist und auch eine super Saison spielt. Aber klar, du hast recht, die Zahlen von LeBron James sind immer noch All-Star-würdig. Ich hätte jetzt einfach nur AD aus dem Lakers-Squad genommen und hätte LeBron dann gesagt, okay, du bist halt jetzt dieses Mal Reservist. Aber wenn es natürlich alleine um den Status geht, ja, dann brauchen wir nicht darüber reden.
Es geht auch nicht nur um Status, es geht auch darum, wenn es jetzt ein AD-LeBron-Vergleich wäre, ich weiß nicht, wie viele Lakers-Spiele ich in meinem Leben gesehen habe mit LeBron und AD. Die Anzahl davon, wo ich wirklich aufs Feld geguckt habe oder aufs Spiel geguckt habe und gesagt habe, ey, AD ist der bessere Spieler als LeBron. Oder AD ist der bessere Laker gerade als LeBron. Ich sag nicht, die gibt's nicht. Ich weiß aber, die sind 100% weniger als dass LeBron der bessere Spieler war auf dem Feld. Ja. Und im Spiel mehr seinen Stempel aufgedrückt hat als AD. Deswegen, wenn der Toss-Up zwischen den beiden ist, dann bleibe ich wirklich bei LeBron. Wenn du jetzt sagst, dein Team ist KD, Wemby, Jokic, dann kann ich dafür kein großes Argument finden, zu sagen, nee, LeBron gehört da rein.
Ja.
Aber ich kann das einfach sagen, als jemand, der seit 2003 die NBA verfolgt, LeBrons Rookie-Jahr, der Dude ist 40 Jahre alt, das ist wahrscheinlich eins seiner letzten, wenn nicht das letzte All-Star-Game. Und ich will den nicht von der Bank kommen sehen. Ich brauche hier kein 2004 Olympia Athen. LeBron kommt nicht von der Bank. LeBron startet.
Also wenn es wirklich nur darum geht, was ich sehen möchte, da ist mir dann auch alles scheißegal, jedes Argument, dann sage ich, ist es LeBron, Jokic und Wemby. Das wäre mein Frontcourt. Wenn ich das sehen möchte, was ich einfach sage, das ist für mich most entertaining, wo ich sage, das wird mega, mega geil, dann will ich, kriegst du das noch so oft? Wemby mit LeBron an der Seite, alleine deswegen musst du schon fast sagen, da muss ich jetzt aber Durant rausschmeißen, ne? Also Jokic muss drin bleiben. Es gibt da gar keinen
natürlich.
Weg dran vorbei.
Jokic gibt's gar nichts.
Okay, AD habe ich gerade eben in die Reservistenrolle geschoben, weil ich Wemby mit dabei haben möchte, weil ich gehe jetzt einfach gerade wirklich nur noch, was habe ich Bock zu sehen. Und dann packe ich LeBron in die, jetzt quatscht der mich da rein, dass ich LeBron in die Starting Five hole.
Aber guckt alle auf die Zahlen und sagt mir, oh, das ist jetzt mega der Reach, den in die Starting Five zu stellen. Und guck auf die Bilanz der Lakers.
Okay, sind wir mal ehrlich, diese Starting Five, Shea and LeBron, Jokic und Wemby, ist halt also unglaublich.
Ja, Top-Tier.
Ja, also Top-Tier. Deswegen, komm, ich lass mich da von dir überzeugen. Habe jetzt gerade eben die Starting Five nochmal umgestellt. Also bei Wemby war ich ja sowieso schon am Überlegen, ob ich den anstelle von AD reinpacke. Das mache ich jetzt. Und bei Durant, komm, ich pack Durant dann auf die Reservistenrolle. Also dann haben wir hier zumindest jetzt gerade mal die gleiche Starting Five festgelegt.
SGA and LeBron, Wemby, Jokic. Ja. Und weil du gesagt hast, zeig uns das, was wir wirklich sehen wollen. Wenn wir schon das bekommen, was wir wirklich sehen wollen, dann will ich
dann
sehen, dass
Ant rein und Curry raus. raus und Curry rein.
Nein. Dann will ich, dass Wemby die ganze Zeit den Ball bringt.
Ach so, ja, okay. Okay. Oh mein Gott. Auf Jokic, der macht dann einen Überkopf Alley-oop-Pass auf LeBron und der stopft ihn dann rein. Das wäre.
Genau.
Okay, dann lass noch schnell die Reservisten durchgehen, damit wir hier das Ding zumachen können und du kannst dich wieder ein bisschen erholen. Durant ist mit dabei.
Ja.
AD ist mit dabei. Ja. Curry ist mit dabei. Luca ist mit dabei.
Ja.
Das sind vier. Hast du Sabonis mit dabei?
Nee.
Hast du Schengen mit dabei?
Ja.
Okay, Schengen habe ich auch mit dabei. Hast du Kyrie mit dabei?
Ja.
Okay, das heißt, wir haben alle Spieler gleich, bis auf Sabonis. Wen hast du? Ich habe Sabonis mit reingenommen. Das heißt, ein Spieler habe ich anders als du.
Okay. Warte, da muss ich mir jetzt nochmal seine Zahlen aufrufen, weil das ist auf jeden Fall ein Spieler, bei dem ich auch ein bisschen.
Ja, da werden dir die Ohren schlackern bei den Zahlen von Sabonis. Also, das ist halt schon krass.
Ich weiß, dass diese Sabonis-Zahlen immer sehr, sehr krass sind. Doch, ich glaube, ich bleibe bei meinem Pick. Ich habe Jalen Williams.
Ja.
Also zum einen, OKC hat meiner Meinung nach eine würdige Bilanz, dass du auch zwei All-Stars haben kannst. J-Dub average 20, 5 und 5 bei soliden Quoten im Feld und von der Dreierlinie nicht krass, aber solide. Und ich weiß nicht, wie viel du davon gesehen hast oder die Leute, die zuhören. Was ich bei ihm so krass finde, ist die Defense einfach und die Vielseitigkeit in der Defense. Also wie oft ich das schon gesehen habe, dass wenn die Smallball spielen, dass er dann den Fünfer verteidigen muss vom gegnerischen Team. Und das, obwohl er nicht mal 2 Meter groß ist. Ich finde, da gehört schon wirklich eine Menge dazu. Und das ist etwas, was in keiner Statistik auftaucht. Das ist nichts, wo die Leute sagen, wow, was eine All-Star-Performance war das wieder von J-Dub heute Nacht. Aber die Tatsache, dass er diese Fünfer und Vierer verteidigt, obwohl er völlig undersized ist und da einen guten Job drin macht, dazu einer der besten Guard-Verteidiger dann ist in der NBA und dir noch 20, 5 und 5 gibt, beim besten Team der NBA oder zweitbesten Team der NBA, ich finde, das sagt schon eine Menge über ihn aus und deswegen musste ich ihm das geben. Und bei Sabonis, die Zahlen sind immer noch wahnsinnig beeindruckend bei Sabonis. Ich fühle mich auch schlecht, ihn rauszulassen. Es liegt so ein bisschen an der Kings Season. Es liegt so ein bisschen daran, dass wir. Ja, ich habe nicht mal wirklich ein Argument gegen Sabonis. Ich finde ihn als Spieler extrem geil. Aber ich muss einfach Jalen Williams reinpacken. Sorry.
Ja. Also bei der Starting Five habe ich mich von dir überzeugen lassen. Hier bleibe ich bei Sabonis. Ich möchte ihm einfach diese. Jalen Williams spielt eine total geile Saison. Aber Sabonis ist einfach Dreh- und Angelpunkt bei den Kings.
Lies mal die Zahlen vor.
21 Punkte im Schnitt. 60,5% Field Goal Percentage, 48,4% Dreier Percentage bei 2,4 Attempts, 76,7% von der Freiwurflinie, 14,2 Rebounds, Leader in der NBA, 3,9 davon offensiv, 6,3 Assists, 2,9 Turnover, 0,7 Steals, 0,5 Blocks. Es ist jemand, der, ich habe auch meine Zweifel an Sabonis, wenn es um gewisse Matchups geht und auch um die Playoffs, aber wenn es rein um die All-Star-Selection geht und All-Star-Zahlen, ich habe es euch gerade vorgelesen, das ist komplett absurd. Deswegen gebe ich ihm diesen Spot. Björn gibt ihn Jalen Williams. Ich finde, wir tun hier beide haben einfach ihre Props und ihre Liebe verdient und die anderen auch. Şengün, vielleicht auch noch ganz kurz, dass wir den nicht einfach nur so übergehen. Spielt eine wahnsinnig starke Saison. Ich glaube, auch in diesem Jahr hat er gute Chancen, dass er das erste Mal All-Star wird. Und bei allen anderen, ja, gibt's, glaube ich, keine zwei Meinungen. Curry, Durant, AD, Luca, Kyrie, ja, genau, Şengün. Und ich habe daneben so Bonus und du hast Jalen Williams. Ja. Das sind unsere Reservisten und damit.
Es gibt eine Menge Snaps, lass das vielleicht noch erwähnen. Also bei mir, klar, ist Sabonis ein Snap, aber wir haben nicht über Ja Morant geredet. Wir haben nicht über Fox geredet. Jalen Green spielt von den Zahlen her eine starke Saison.
Die letzten Wochen brutal,
Wir haben gar nicht über die Clippers geredet. Ja, ich meine nicht mal unbedingt James Harden, ich meine Norman Powell.
Stubberts Norman Powell, ja.
Norman Powell spielt eine All-Star-Season eigentlich. Kannst du wirklich ein Argument finden, gerade wenn du einfach nur Zahlen vergleichst, kannst du sagen, ey, Design-Level mit Kyrie beispielsweise. Ich habe ihn jetzt gesnappt, ganz ehrlich, für mich ist Norman Powell kein All-Star, aber es ist eine All-Star-würdige Saison. Und ja, klar, Bronny habe ich noch als Snap, aber das war zu erwarten, dass es in seinem ersten Jahr, und dass es in seinem ersten Jahr jetzt nicht ganz schafft, war abzusehen, aber er steht in den Startlöchern.
Ich habe noch jemanden, jetzt halte ich dich noch mal länger auf. Was ist denn mit Austin Reeves? Austin Reeves ist ja nicht mal in den Votings mit dabei gewesen. Und ich lese euch einfach mal wo ist denn jetzt der Tab? Ich habe die Lakers schon wieder zugemacht, weil ich schon wieder keinen Bock mehr hatte, als Björn LeBron die Star.
Also ich bin auch kurz davor, jetzt hier auszumachen, weil den Case jetzt für Austin Reeves, den will ich jetzt hören. Also nee, Austin Reeves?
Es reicht. Ja. Nee, Austin Reeves hat 18,4 Punkte und 6 Assists. Ich finde, der spielt echt eine ordentliche Saison, aber es reicht nicht für einen All-Star-Case. Sorry.
Nee,
never. Mich hat es nur gewundert, dass Austin Reeves auch, weil er spielt bei den Lakers und Lakers-Spieler genauso wie die Warriors-Spieler kriegen normalerweise immer so ein bisschen Voting-Bonus, nennen wir es einfach mal so. Und dass er gar nicht mit dabei ist, ist... Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass der knapp hinter Norman Powell ist. Norman Powell ist aktuell im Fanvoting an der 10. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass bei den Guards da an der 11 oder 12 vielleicht Austin Reeves ist. Nee, okay. Ich hab gedacht, dass Austin Reeves über 20 Punkte averaged, aber das tut er nicht.
Nee.
Gut. Sind wir durch? Wir haben es geschafft. Das sind unsere All-Star-Starter und unsere Reservisten. Ihr könnt nach wie vor selber voten. Für die Starter, Reservisten werden von den Coaches gewählt. Das Format haben wir euch erklärt und dann bin ich happy, dass wir das heute geschafft haben. Es ist natürlich auch schön, beim Comeback 1,5 Stunden aufzunehmen, auch wenn wir Björn jetzt ein bisschen genötigt haben. Aber ja, er hat es geschafft und wir haben es auch mit den Überbrückungen, wenn er mal husten musste, ganz gut hinbekommen. Das bedeutet, wir hören uns wieder am Wochenende. Genau, jetzt soll Björn sich erstmal ein bisschen erholen und dann schauen wir, dass wir vielleicht am Donnerstag, Nachmittag oder Mittag, weiß auch nicht, wie du jetzt mit Undrafted und so weiter, wie, ob du schon wieder ran musst.
Wir sind noch nicht da.
Ja, okay,
genau. Undrafted richtig. Kommt, glaube ich, erst zum All-Star-Game zurück.
Ja, genau,
dann hat Björn da noch ein bisschen. Deswegen haben wir da ein bisschen Zeit. Ja. Ey, ganz ehrlich, ich habe den Januar abgeschrieben. Es tut mir leid.
So wie
es tut
alle
mir leid an alle, die... ja, genau. Es tut mir leid auf alle, die auf Content irgendwie warten. Aber mein Ding war wirklich, dass ich mir gedacht habe, ey, guck mal, wir machen das jetzt seit 7, 8 Jahren. Keiner wird irgendwann sagen so, ja, aber weißt du noch, der eine Januar, wo Björn krank war und dann hat er keinen Content gemacht? Das wird keiner sagen. So, wir sind immer in den Playoffs da. Wir sind immer vor der Saison da. Die Saison bis Weihnachten ziehen wir immer komplett durch. Wir sind alle Weltmeisterschaften, alle Olympics da. Das ist jetzt scheiße gelaufen, dass es sich so lange gezogen hat bei mir. Ich wäre auch gerne 1, 2 Wochen früher schon wieder zurück gewesen und hätte normal Content gemacht. Aber ganz ehrlich, so ich kuriere das Ding so hart aus, wie es jetzt nur geht. Und ja, wenn ich merke das. wenn ich morgen merke, ey, der Husten ist immer noch voll da oder so, man hört es ja auch jetzt, wenn ich versuche ein bisschen mehr zu reden, dass dann schnell das so ein bisschen in Hustenreiz umschwenkt, dann werde ich auch noch eine Woche das Ding auskurieren.
Ja.
Wirklich, dieser eine Januar 2025 bricht nicht meine Karriere. Gott sei Dank. Danke für eine Menge alle. Support und danke für eine Menge Arbeit, die ich schon reingesteckt habe, dass mich jetzt einen Monat raus wahrscheinlich nicht killen wird. Aber ja, ich kuriere das Ding aus. Ist mir jetzt echt egal.
Also ich werde am Ende, wenn wir nach den Playoffs den letzten Pod aufnehmen, werde ich sagen, wir waren halt die ganze Saison am Hustle und konstant da. Außer diesen einen
Monat. Außer Björn im Januar. Merkt euch das für immer, Leute. Björn
genau,
im Januar.
Richtig. Das wollten wir einfach nur noch mal erwähnen. Und der Pod-Titel ist dann auch, wir waren konstant, in Klammern, außer einen Monat im
Januar. Außer Björn im Januar. Ja, so also richtig hart auf mich.
Nein. Wir wünschen, glaube ich, Björn, alle gute Besserung. Wir haben jetzt 1,5 Stunden hier abgerissen, obwohl er krank ist. Ihr wisst, dass wir uns da immer Mühe geben, euch einfach den Content zu liefern, über den ihr euch ja auch wahnsinnig freut. Wir haben die letzten Tage und Wochen so viele Fragen bekommen. Wann geht's denn wieder los? Auch wenn wir das eigentlich kommuniziert haben. Ich habe ja sogar einen Mini-Pod hochgeladen, damit alle Bescheid wissen. Ne? Ja. Mini-Pod, also halt so eine Sprachmemo einfach. Aber jetzt heute sind wir wieder zurück. Es waren 1,5 Stunden. Ich glaube, es waren coole Fragen mit dabei. Bisschen Trade-Thema aufgegriffen, die All-Stars aufgegriffen. Jetzt am Wochenende ist übrigens auch das Paris-Game. Verpasst das nicht. Das ist dann auch natürlich zur deutschen Uhrzeit. Die Tip-Off-Zeiten, sehr, sehr cool. Da spielt dann Wemby gegen Halliburton. Ich glaube auch, das kann eine coole Geschichte werden. Und jetzt für heute sind wir erstmal raus. Patronen, wir hören uns wieder am Wochenende. Gewinner, ich schreibe euch noch bei Patreon. Und nächste Woche, genau, hoffen wir dann, dass Björn wieder richtig abgehen kann mit seiner ganzen Power und dann sagt, ja, Mann, Leute, wir sind wieder da. Bis dahin übernehme ich das und gehe euch ein bisschen auf den Sack. Björn, an dich gute Besserung und an euch alle.
Danke.
Genau, wir hören uns wieder am Wochenende. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.
Ciao.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's Technical Product Specialists, are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.